guck mir das morgen mal an. Bis Freitag muss ich es fertig haben. Also Freitag soll die Folge rausgehen.
Okay.
Ach, das kriegen wir schon hin. Macht ja auch Spaß ein bisschen.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Tobi.
Und ich bin der Roman.
Hallo Roman. Und die meisten werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, ob sie richtig gehört haben. Und ja, habt ihr, denn ich habe mir heute einen Gast eingeladen, einen ganz besonderen Gast. Und zwar ist heute Roman Werner hier bei mir, der zufälligerweise Autor und Entwickler des Spiels ist, über das wir heute sprechen wollen. Von daher also nochmal hallo Roman und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Super, dass es endlich geklappt hat. Wir haben ja ein paar Anläufe gebraucht. Die anderen sind verhindert heute und ich weiß auch gar nicht, ob die heute so viel Spaß gehabt hätten, denn ehrlicherweise Traps and Treasures ist so ein Spiel, das liegt mir ganz besonders am Herzen und ich bin mir nicht sicher, ob die anderen da überhaupt ja so viel hätten zu sagen können. Wir beide können das, glaube ich, ganz gut. Du wahrscheinlich noch viel mehr als ich. Und es mag ja den ein oder anderen da draußen geben, der kein Amiga hatte, der vielleicht das Spiel auch nicht kennt und der deinen Namen deswegen nicht auf dem Schirm hat. Magst du dich für die ein, zwei Leute einmal kurz vorstellen, Roman?
Ja, also eben mein Name ist Roman Werner. Ich bin aus der Schweiz. Ich habe 1993 für Starbyte Software GmbH ein Spiel entwickelt, das mit einem Pirat spielt und das nennt sich, wie du gerade gesagt hast, Traps and Treasures. Das Spiel hat eine größere Geschichte hinter sich. Da sprechen wir gleich noch drüber, genau. Ich habe mit einem Commodore 64 angefangen und dann kam der Amiga und dann ging es zuerst zur Musik und dann ging es eigentlich mit Kollegen in die Programmierung eines Spiels. Und das war so quasi mein Wunschprojekt. Also das wollte ich schon immer machen und so hat sich das dann entwickelt, lustigerweise.
Ja, du kommst aus der Schweiz und bist da auf dem C64 unterwegs gewesen und später auf dem Amiga. Gab es denn da in der Schweiz auch so eine ja richtige Entwicklerszene, so wie man das ja viel aus Skandinavien kennt, aber auch aus Deutschland teilweise?
Nein, also nicht in der Größe. Also Deutschland und genau die nordischen Länder, die waren sehr viel aktiver. In der Schweiz, wir waren ein kleines Grüppchen und vor allem in der Entwicklung haben wir so den größten Anteil der Schweizer Szene ausgemacht.
Ich habe irgendwo gelesen, die Swiss Golden Gate Crew, ist das richtig? Warst du da Teil dieser Gruppe?
Ich war nicht Teil dieser Gruppe, das war jemand, der auch schon sehr früh dabei war und natürlich kann man vor allem durchs Spiele tauschen, Cracken eher weniger, also es gab sicher Cracken in der Schweiz, aber da war vor allem der Spieletausch und sich auf diese Art kennenzulernen.
Wir werden nachher noch ein bisschen was über dich erfahren. Vielleicht magst du auch noch ein bisschen drüber sprechen, was du heute so machst. Du bist ja seit einigen Jahren wieder ein bisschen aktiver, vor allem auf dem C64. Sprechen wir erstmal über Spiel. Traps and Treasures ist das Thema. Ich schätze, aus dem Grunde haben die meisten auch hier auf Play gedrückt bei dieser Folge. Und für mich ist das so ein bisschen Déjà-vu, denn wir hatten das Spiel Traps and Treasures schon mal in einer unserer Lieblinge-Folgen dabei. Das ist ja ein Format, das es gar nicht mehr gibt. Da haben wir zu dritt jeweils ein Spiel kurz vorgestellt. Freue mich aber heute umso mehr, nochmal ausführlicher über das Spiel sprechen zu können. Vor allem, wenn der Autor und Entwickler heute hier bei mir ist. Und normalerweise haben wir eine feste oder eine etablierte Struktur in unseren Spielebesprechungen. Das ist heute ein bisschen anders und dadurch auch sicherlich ein bisschen dynamischer, aber vielleicht auch interessanter. Das möchte ich nur so als Disclaimer vorwegnehmen, dass ja heute Dinge vielleicht einfach ein bisschen anders laufen als gewohnt. Aber dafür haben wir sicherlich ganz, ganz viele spannende Anekdoten und Dinge, die wir heute erfahren können. Kommen wir vielleicht einmal ganz kurz zu den ja Key Facts, so nennen wir das gerne. Also, dass man einmal kurz abgeholt wird, dass die Menschen wissen, worum es geht. Das Spiel heißt Traps and Treasures und das stammt aus deiner Feder, Roman. Und ist bei Starbyte Software gepublished. Hast du ja gerade schon erwähnt. Das war im Jahr 1993. Und das Genre ist ein, ja, Jump'n'Run-Plattformer, allerdings nicht so ganz gewöhnlicher Art, denn hier gibt es viele Rätsel, viele Puzzle zu lösen, sprechen wir auch gleich noch drüber. Und das Spiel ist ausschließlich auf dem Amiga erschienen.
Das stimmt. Also es war geplant, eine Super NES-Version davon zu machen.
Ach echt?
Ja. Und das Spannende ist, dass in meinem Vertrag stand, dass mit Konami versucht wird, eine Kooperation zu machen, also das Spiel vielleicht sogar weiterentwickelt wird. Damals waren ja so Helden wie Mario oder Sonic total in dieser Zeit.
Ja.
Und jeder hat versucht, so sein Maskottchen unterzubringen. Und ich weiß nicht, also wahrscheinlich haben bärtige Männer nicht so den ersten Zug gemacht. Drum wurde daraus nichts. Aber den Helden zu gestalten, das war für mich eine sehr wichtige Angelegenheit. Da habe ich mir sehr viel Zeit genommen. Ja. Und Super NES, das war geplant. Das war aber nach 1993 und das wurde eigentlich von jemand anderem geplant, um umgesetzt zu werden. Aber da ging es Starbite schon nicht mehr so gut und das hat sich dann verzettelt. Also da wurde nichts draus.
Okay, ja, schade. Damit hätte es wahrscheinlich nochmal eine sehr viel größere Spielerschaft abgeholt. Denn auf dem Amiga, würde ich sagen, ist das Spiel sicherlich ein Begriff, aber es hat jetzt auch nie so auf der ganz, ganz großen Bühne stattgefunden, ne?
Nee. Also es ist das Spiel für die, die es gespielt haben. Wenn ich sage Hassliebe, dann weiß man wahrscheinlich gleich, wovon ich spreche. Es war vom Design her, vom Spieledesign her natürlich nicht, wie man das heute erwartet oder wie die japanischen Spiele damals waren. Das war für mich ja auch die Quelle meines Spieles. Hm. Da ich hatte sehr viele Konsolen zu der Zeit, ich hatte sehr viel Inspiration. Eben Super Mario World kam dort raus, in der Zeit, als ich Traps and Treasures entwickelt hatte.
Ja.
Auch viele andere gute Jump'n'Runs, Metroidvanias wurden geboren oder wurden dort natürlich sehr, sehr groß. Und das sind so diese Sachen, die ich kombinieren wollte. Also ich wollte wirklich ein eigenes Spiel machen, keine Kopie, mit vielen Abenteuern, mit vielen Rätseln. Also auch, dass da ein, zwei Texträtsel drin sind, das ist sehr unüblich für ein Spiel. Da wollte ich einfach mal ausprobieren, ob das was ist. Aber natürlich mit null Erfahrung. Das war mein erstes großes Spiel, das ich entwickelt habe. Also Spieldesign, das ging bei mir so weit, wenn es funktioniert, dann gehen wir zum nächsten über.
Mhm.
Aber Design ist natürlich, wenn es funktioniert, dann wird designt heute. Also das sollte eigentlich so sein. Sobald die Technik irgendwie läuft, dann schaut man, was passt zusammen, was geht nicht. Und auch das Durchtesten eines solchen Spiels muss man heute wahrscheinlich sehr viel früher einplanen,
ja,
damit man vielleicht im vierten Level dann genau weiß, okay, also man hat diese Waffe, man hat diese Elemente, wo kann ich hier eine Herausforderung machen oder wo muss ich noch nachhelfen, dass es fair bleibt.
Ja.
Da hat bei mir die Zeit und auch, ich war ja der einzige Programmierer bei diesem Spiel, einfach nicht gereicht.
Ja.
Und es tut mir ein bisschen weh, weil es war wirklich mein fast ein Lebenswerk, also zu dieser Zeit etwas zu machen und dann in den Regalen zu sehen. Und ich war schon mit dem Ziel dahinter gegangen, ein Spiel des Monats zu schaffen.
Ja.
Das war so mein Wunschtraum, oder? Das wurde dann auch Realität, aber ich glaube, Starbite hat da ein bisschen nachgeholfen bei dem Magazin. Das ist im Amiga-Magazin wurde es als Spiel des Monats deklariert.
Ja.
Hatte mich sehr gefreut. Also derjenige, der das geschrieben hat oder den Award gesetzt hat, vielen, vielen Dank im Nachhinein.
Ja, zu Recht, definitiv. Du hast ja auch gerade schon gesagt, ne, Metroidvania ist eben gefallen. Also das ist auch genau das, was ich eben meinte, als ich gesagt habe, es ist irgendwie ein Plattformer und Jump'n'Run, aber eben auch nicht so ganz gewöhnlich. Denn ja, hier trifft man auch noch auf ganz viele andere Elemente. Sprechen wir auch gleich nochmal drüber.
Also für die, die das nicht wissen, Metroidvanias, da kommt man an eine Tür, kommt man nicht rein, es fehlt etwas. Da geht man weiter im Level und findet etwas und dann muss man zurück und mit dem kann man dann die Tür öffnen. Das sind solche Mechanismen, die ein Metroidvania ausmachen.
Genau, also der Wortmix aus Metroid und Castlevania, ne? Steckt da ja drin.
Steckt da drin, ja.
Ja, bevor wir loslegen, werfen wir immer noch mal ganz gerne so einen Blick auf die Zeit beziehungsweise das Jahr, in dem das Spiel erschienen ist, über das wir sprechen. Das finde ich immer ganz spannend, weil man dann weiß, was ist in dieser Zeit noch so entstanden, und dann lässt sich das ganz hervorragend mit anderen popkulturellen Ereignissen gegenüberstellen, um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, in welcher Zeit wir hier unterwegs sind. Und Traps and Treasures ist, wie gesagt, 1993 erschienen, also einem wichtigen Jahr in der Popkultur und vor allem in der Video- und Computerspielszene und vor allem auf dem Amiga wiederum. Also die Liste an Spielen aus dem Jahr ist endlos und liest sich quasi wie so ein Best-of-Amiga-Games aller Zeiten. Da ist zum Beispiel Amber Moon erschienen oder Anstoß, Body Blows, da haben wir hier mal im Podcast drüber gesprochen, Burn Time, Chuck Rock 2, Cannon Fodder haben wir auch drüber gesprochen, Chaos Engine, Desert Strike, Dune 2, Goal, Lionheart, Die Siedler, Syndicate und so weiter und so weiter. Also man sieht schon, da ist sehr, sehr viel passiert in diesem Jahr.
Ein wichtiges Spiel hast du vergessen, das war Super Frog.
Oh ja.
Das Jump'n'Run schlechthin.
Ja.
Und Three Vikings von Rare. Und
Lost Vikings.
Lost Vikings, ja.
Ja, haben wir tatsächlich auch drüber gesprochen, haben wir eine Folge drüber aufgenommen. Fantastisches Spiel.
Ja.
Müsste dir ja auch gefallen als Rätselfreund.
Absolut, ja. War ein super Spiel.
Und Super Frog haben wir letztens erst in einer Amiga-Sprechstunde drüber gesprochen, als wir eine alte Amiga-Games durchgeblättert haben von Team 17 und haben uns noch gedacht, eigentlich wäre das auch nochmal ein besprechenswertes Spiel, weil wir uns gar nicht so sicher waren, ob das wirklich so cool gewesen ist damals oder ob das eher so ein Ding ist, was gute Erinnerungen hinterlassen hat.
Aber einfach, wenn du dich zurückversetzt in meine Lage von 1993, du hast 3 Jahre an diesem Spiel entwickelt, du weißt nicht mehr, ist es gut, ist es schlecht, und dann kommt der Zeitpunkt, wo es veröffentlicht wird, und dann kommen so super Hammer-Spiele gleichzeitig mit deinem raus.
Ja.
Und du kommst noch im Sommerloch irgendwo, unter ferner Liefen irgendwo. Also das ist dann schon bitter, wenn man so, oder da zittert man und weiß nicht, oh Gott, ja, war das alles umsonst? Oder also wie halt heute mit dem Silksong. Also da wartet man einfach ab, bis es wieder abgeflaut ist, bis die Leute wieder andere Spiele kaufen würden, und dann bringst du erst ein Spiel raus.
Ja, auf der anderen Seite, Traps and Treasures ist mir gut in Erinnerung geblieben. Bei Super Frog, wie gesagt, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber klar, es war von Team 17, das war ein starker, großer Name. Da war man sicherlich auch sehr gespannt, was da von denen kommt. Und von denen war man ja auch eigentlich nur Gutes gewohnt. Und ich glaube, so schlecht war es auch nicht. Aber auch da wieder, ne, der Versuch, auch nochmal mit so einem Maskottchen zu punkten, irgendwas Eigenes zu hinterlassen, gerade für den Amiga, das ist ja auch den wenigsten gelungen. Mhm. Und ja, der Frosch hat es dann am Ende auch nicht so richtig geschafft. Aber gut, wir schauen gleich mal aus dem Jahr 93 in die Karibik, ins Jahr 1641, beziehungsweise auf unseren guten alten Commodore 1084S Monitor, mit dem wir damals nach Devil's Island gesegelt sind. Und 1671, das impliziert ja schon, ja, dass es sich um ein Spiel handelt, das, jetzt haben wir es auch schon ein paar Mal gesagt, das in einer vergangenen Zeit angesiedelt ist. Und es ist ja auch so. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? 1993 waren wir ja noch weit weg von dem Piratenhype um Flucht der Karibik. Und das Thema war ja noch gar nicht so populär. Klar, es gab Monkey Island, aber ich habe mich gefragt, gab es irgendwelche persönlichen Interessen oder Begeisterungen für diese Piratenzeit, für dieses Thema?
Ich habe mir das auch überlegt, und ich denke, der Film Goonies damals, in den 80er Jahren, hatte diesen Mix aus Piraten und Rätseln und Fallen, und das hat mir sehr gefallen, und ich denke, das hat mir so den Anreiz gegeben, etwas Ähnliches zu machen.
Die Goonies, stimmt. Da gibt's natürlich auch den, wie heißt er, der einäugige Willy. Da, und das Piratenschiff und viele Fallen, ja, habe ich gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Ich dachte immer so, ja, vielleicht war es dann doch irgendwie dieser Bezug zu Monkey Island, das war ja auch so die Zeit, ne, vielleicht dieses Piratenthema aufzugreifen.
Also ich hatte auf meiner Webseite, die jetzt nicht mehr abrufbar ist, hatte ich ja einen Blog geführt und dort auch gezeigt, wie man von einem anderen Charakter, und das war ein Mädchen, und das war ganz klar inspiriert von Cheyenne Sisters.
Ah, okay.
Das war so der erste Wurf in 1989, als ich damit begonnen hatte, ein bisschen, eine Richtung zu finden. Und dann hatte ich so eine Unterwasserhöhle gezeichnet, mit Skeletten an den Wänden, man sieht raus, auch das Meer, also so das Karibik-Feeling kam durch dieses Bild. Irgendwann habe ich dann selber begriffen, also das das mit dem Mädchen, das geht so nicht. Und das hat sich dann so in diesen Piraten entwickelt. Also war nicht von Anfang an klar, dass es ein Piratenthema ist, sondern das Mädchen, das hatten wir als, oder hatte ich als dem Namen Skurzer gegeben, frag mich nicht wieso.
Okay.
Aber hatte auch so ein Band im Haar und sehr, sehr ähnlich zu Janus ist das.
Gut, dass es ein Pirat geworden ist, beziehungsweise eine Piratin hätte wahrscheinlich auch gut funktioniert. Aber Gott sei Dank ist so dieses Cover entstanden, dieses wundervolle Cover, das mich ja irgendwie fasziniert hat, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Es ist nämlich so wunderbar detailliert und bunt und künstlerisch. Das hat irgendwas in mir ausgelöst. Also das finde ich ganz, ganz toll. Ich habe es damals sehr gern auf dem Amiga gespielt, auch wenn ich ja nie die Geduld oder auch das Durchhaltevermögen gehabt habe, es durchzuspielen. Denn Traps and Treasures ist kein leichtes Spiel. Das liegt nicht unbedingt daran, dass es nur 4 Level hat, sondern hat so seine ganz eigenen Tücken. Nichtsdestotrotz war meine Faszination, wie gesagt, groß und ich verbinde mit dem Spiel und mit jedem Soundeffekt, mit jedem Sprite so meine Amiga-Zeit, mein Amiga-Jahr 1993. Und da habe ich sehr, sehr warme Erinnerungen dran. Und meine Faszination ging so weit, dass ich mir sogar die Geräuschkulisse aus dem ersten Level, und das habe ich in der anderen Folge auch schon mal erzählt, mir aufgenommen habe auf Kassette, dieses Wellenrauschen, um das auf der langen Fahrt in den Urlaub, auf einer Autofahrt zum Einschlafen zu hören. Also ganz, ganz toll.
Ja, ich hatte diese Folge sogar gehört und das war ein total, das ist mir kalt den Rücken runtergelaufen, muss ich sagen. Weil das ist so eine schöne Geschichte und
das kann sein.
Also wie du gesagt hast, das Cover, das macht sehr viel aus, auch bei früheren Spielen. Für das Atari 2600 als Beispiel, da hat man eigentlich nur das Bild des Covers im Kopf und das Spiel, ja, das hat dann die Register gezogen. Und das ist auch bei Traps and Treasures, also das Titelbild, das von Orlando oder von Roland Petermann, wie er richtig heißt, ist ein absoluter Glücksfall. Das hat dem Spiel total gut getan und auch die Insel. Und das sind so die zwei Komponenten, die die Kulisse bilden und das Gefühl und auch die Überlegung von Rudi Hugentobler, der den Sound beigetragen hat, eben wegen dem Wellenrauschen. Das war eigentlich seine Idee zum Spiel, da nicht irgendwelche Mod-Files, keine Musik laufen zu lassen, sondern die Atmosphäre zum Spiel in den Vordergrund zu stellen.
Also Atmosphäre ist genau das Stichwort. Das ist genau das, was hier total gut funktioniert und was hier ineinander greift. Also der Sound, das Bild, auch das Cover natürlich vorab, das schafft einfach eine ganz einzigartige, schöne, abenteuerliche, aber auch gemütliche Atmosphäre irgendwie. Es ist friedlich und bunt und einfach schön anzusehen und schön anzuhören. Ich glaube, wir müssen den Hörern langsam mal erzählen, worum es im Spiel eigentlich geht, was Traps and Treasures eigentlich für ein Spiel ist. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen. Lässt sich nicht so ganz einfach einsortieren in das Genre Jump'n'Run oder Plattformer. Metroidvania ist eben gefallen. Also es ist schon ein Plattformer mit Rätseln, mit Puzzeln. Und die 4 Level haben es tatsächlich in sich. Man spielt es nicht mal eben so schnell durch. Also mir ist das noch nie gelungen. Ich habe es mir mal in Let's Plays natürlich angeguckt, wie andere das sehr viel besser machen als ich. Da gab es einen Herren auf YouTube, Alex oder Alex hieß der. Ich glaube, der hat 15 Episoden gebraucht, um das Spiel durchzuspielen. Hat das ganz wunderbar kommentiert. Also da unbedingt mal reinschauen. Das kann ich auch gerne verlinken in den Shownotes. Aber das ist bestimmt auch ein interessantes Gefühl, jemanden dabei zu sehen, wie er das eigene Spiel spielt oder durchspielt, oder?
Ja, also ich selber habe das Spiel nicht mehr gespielt, seit ich das Spiel abgegeben habe an Starlight. Aber eben heutzutage kann man solche Let's Plays anschauen und das finde ich total faszinierend, diesen Leuten zuzuschauen, wie sie das Spiel angehen, wie sie einen Level lesen. Das konnte ich mir früher eigentlich nur träumen, dass man das so auch testen kann gegenüber der Spielbarkeit. Ich würde heute viele Sachen anders machen, denke ich, wenn ich da den Leuten zusehe, wie sie 1000 Tote sterben. Weil das war schon etwas, wo ich meinen Spaß dran hatte. Ah, hier baue ich noch ein spitzigen Pfeiler ein oder da läuft man rein, da muss man auf jeden Fall nochmal durch. Das war wegen dem Namen Traps and Treasures war für mich das Programm. Also das war eigentlich ganz logisch. Ja, natürlich bauen wir Levels unfaire Fallen ein.
Ja.
Weil man muss halt mehrere Male Anlauf nehmen, um das Spiel zu schaffen. Und das ist heute sehr ungewöhnlich.
Ja.
Das machen heute nicht mehr, oder? Das muss eigentlich immer einigermaßen fair bleiben.
Ja. Das hätte ich einfach mal so eben durchgespielt und besitzt so durchaus seine Herausforderungen. Es gibt zum Beispiel auch keine Endbosse. Das macht das ja auch irgendwie auf eine Art besonders. Stattdessen ist ein Level überstanden, wenn man alle entsprechenden Rätsel gelöst hat und einen Ausgang gefunden hat. Und das Ziel des Spiels ist es, wie es uns die Vorgeschichte verrät, seine Mannschaft zu finden, zu befreien und von der Insel zu entkommen. Das schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an, wie das alles so funktioniert und was man hier so zu sehen bekommt. Denn diese Story, die ist, und das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich für ein Spiel aus dieser Zeit, zumindest nicht in diesem Genre, die ist klar erstmal vorhanden, das ist gut, aber die ist auch einfach schön eingebunden in das Spiel und die zieht nach dem Titlescreen so in einer scrollenden Animation an uns vorbei. Und ich würde mal sagen, um die Hörer abzuholen, lesen wir die einmal vor. Die ist auch sehr kurz. Keine Angst, das wird jetzt kein episch langes Geschichten erzählen. Die ist auch in deutscher Sprache, das ist super nett. Und ja, wollen wir die einfach mal so abwechselnd vorlesen, die paar Textblöcke?
Ja, von mir aus können wir das tun.
Und zwar, wir schreiben das Jahr 1641. Jeremy Flynn, seines Zeichens Kapitän der Poseidon, ist mit seiner 37-köpfigen Besatzung schon seit vielen Tagen unterwegs. Am 23. des Monats Mai stoßen sie in die unsicheren Gewässer rund um Tortuga vor.
Logbuch von Jeremy Flynn am 23. Mai 1641. Die Flaute hält noch an und ausgerechnet heute Morgen geht uns der Kompass zu Bruch. Eine exakte Navigation ist nun, zumindest am Tag, nicht mehr möglich. Wir befinden uns noch immer in höchst gefährlichen Gewässern. Unsere Vorräte werden auch langsam knapp.
25. Mai 1641. Wir sind weiter vom ursprünglichen Kurs abgekommen, als ich gedacht habe. Treibholz, das unser Mann im Ausguck ausgemacht hat, lässt mich vermuten, dass sich hier irgendwo Land befinden muss. Ich habe nun die Möglichkeit, mit der Seekarte meine ungefähre Position festzustellen. Bei näherem Hinsehen kann ich ausschließen, dass es sich um Festland handelt.
26. Mai 1641. Meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Es handelt sich um die Teufelsinsel, dem Stützpunkt von Redbeard und seinen Halsabschneidern. Dies ist mir leider erst jetzt klar geworden, nach dem heimtückischen Überfall von Redbeards Männern in der Nacht zum 26. Ich denke nun, dass sich ein Verräter unter meinen Leuten befindet, der sich um den Kompass gekümmert und in dieser Nacht die Bordwachen überwältigt hat. Ich konnte mich gerade noch in der doppelten Wand meiner Kajüte verstecken, um dieser geldgierigen Meute zu entgehen. Ich werde nun versuchen, zur Insel zu gelangen, um meine Männer zu befreien und zu holen, was mir gehört. Oder auch ein bisschen mehr.
Ja, gab es eine Inspiration zu der Geschichte?
Ich glaube, die Geschichte kam sogar von meinem Kollegen, Ruedi. Und ich muss auch sagen, der ganze Aufbau zu diesem Piratenthema, überhaupt eigentlich alle meine Spiele, die ich so mache, die entstehen harmonisch, also oder
organisch.
Organisch, ja, genau. Das ist bei den meisten meiner Spiele so. Die entwickeln sich sehr organisch. Das heißt, am Anfang entsteht ein Pixel und am Schluss hat man ein Spiel. Und was dazwischen ist, das ist in der Zeit entwickelt sich. Also ich mache keinen Plan von vornherein, wo man sagt, okay, so muss es aussehen, es hat 4 Levels etc. Wir hatten auch viel mehr Levels geplant, aber eben die Zeit und der Umfang wurde zu groß. Irgendwann wurde der Speicher zu knapp im Spiel. Also das hat alles dazu geführt, dass man halt sich halt dann auf diese 4 Levels beschränkt hat. Und übrigens waren auch Endbosse waren eigentlich angedacht, aber da habe ich auch gemerkt, es reicht eigentlich ohne und ich hätte gar nicht die Zeit gehabt, da noch viel Energie in Endbosse zu stecken. Aber das war halt Zeitgeist dort. Jeder Level musste am Ende einen Boss haben. Das ist eigentlich eher aus der aus der Not entstanden, dass keine Bosse dabei waren und dem Spiel dadurch auch ein bisschen eine eigene Identität gegeben haben vielleicht.
Auf alle Fälle, ja. War auch so mein Gefühl. Also es hat ja eh schon sehr eine sehr eigenständige Identität und das passt da sehr, sehr gut zu. Ich habe die Endbosse nicht vermisst. Also ich war mit den Rätseln beschäftigt genug und war dann froh, wenn ich am Ende des Levels am Ausgang angekommen war. Da hätte ich jetzt nicht auch noch einen Bossgegner gebraucht. Und ja, diese Geschichte, die scrollt, wie gesagt, in so schnörkeliger Schrift an uns vorbei und schafft es uns hier reinzuziehen in diese kleine Geschichte. Und man hat jetzt eine Aufgabe und weiß, was zu tun ist, nämlich seine Mannschaft zu befreien. Und die Handlung verspricht also schon mal einiges. Und wir schauen mal, wie sich die Story hier so im Spiel tatsächlich wiederfindet und gehen dazu mal in den ersten Level, der insgesamt 4, der sogenannten Nadelöhr-Lagune. Und das ist wirklich ganz hübsch gemacht, denn der Level startet und wir bekommen in einer Draufsicht einen Überblick über die Insel, die wir gerade in der Geschichte schon kennengelernt haben, Devil's Island oder Teufelsinsel, auf der schon alle anderen Bereiche des Spiels auch zu sehen sind, in die es möglicherweise später noch gehen wird. Und auch hier gibt's nochmal so eine ganz kurze Einleitung, die uns verrät, dass unser Schiff, mit dem wir hier versucht haben, zur Insel zu kommen, an den Felsen zerschellt ist und wir den Rest nach Devil's Island schwimmen mussten. Aber auch das schaffen wir natürlich. Und das, was wir hier sehen, das sieht schon sehr nach Lagune aus. Ne? Also sehr viel blaues Wasser, Felsen und diverse Holzkonstruktionen, vielleicht von gestrandeten Schiffen. Man könnte auch sagen, das sind die Plattformen, auf denen sich unser Pirat Jeremy nachher bewegen muss und die teilweise auch so mit Leitern miteinander verbunden sind. Und als Plattformen dienen aber auch Felsen, die mit Gras bewachsen sind und die eigentlich ja allgegenwärtig sind in dieser Lagune. Und das Ganze ist in einem sehr ja bunten und sehr detaillierten und ein bisschen comicartigen Stil gepixelt, der, wie ich finde, auch nach heutigen Maßstäben noch wirklich toll aussieht. Und dieser Stil, dieser comicartige Stil, war das ein Anliegen, das von vornherein feststand? War das eine Idee, die du im Kopf hattest, das soll nach Comic aussehen?
Nein, also ich hatte damals auch Deluxe Paint als Tool der Dinge und ich habe halt für mich sehr gerne gezeichnet. Und das ist so mein Stil, der hat sich so halt ein bisschen durch Abschauen oder ja sein eigenes Gefühl reinzubringen, wie man jetzt diesen Charakter formt, hat sich das entwickelt. Auch die Früchte, die spielen ja auch eine Rolle im Spiel, damit man wieder Energie bekommt. Mhm. Habe ich auch schon mal gesagt. Es gab auf der PC Engine ein Spiel, das heißt Sunsun 2. Mhm. Das hat genau solche Krüge und Früchte, die man aufsammeln kann. Und das habe ich eigentlich von dort ein bisschen abgeschaut. Und das Spannende ist eben, der Stil, der mit diesen Früchten kam, hat sich dann auf die Figur übertragen, hat sich auf alles andere übertragen. Also es war oft so, dass ich etwas begonnen habe zu zeichnen und dann habe ich gedacht, hey, das sieht gut aus, das kommt gut, wurde aber ein ganz anderer Stil. Das heißt, ich musste dann bei den anderen Dingen wieder nachfassen, damit dieser Stil dann über... Und das ist eben das ganze Organische, das ich vorher angesprochen habe, das bei meinen Projekten einfach sehr viel Zeit frisst, aber am Schluss diese Einheit, dieser Look gibt.
Ja.
Wir haben das angesprochen, ich mache ja heute noch Spiele für den C64. Timo's Castle war eines dieser Spiele. Mhm. Und dort wurde der Stil erwähnt als positiv empfunden. Und das hat mich noch gewundert, weil das ist für mich auch etwas, das einfach immer wieder nachfassen, nachzeichnen, das ist so bei mir, bis am Schluss eine Einheit ist. Mhm. Ja, aber eben, ich arbeite viel, 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 viel zu lange an solchen Sachen. Aber es macht Spaß.
Und entstehen die Sachen oder sind die Sachen tatsächlich auf dem Papier erstmal entstanden oder direkt in Deluxe Paint?
Eigentlich schon meistens direkt in Deluxe Paint, ja. Ich bin nicht der Zeichner mit Bleistift und Tinte oder dass ich das irgendwo abgeschaut hätte oder sowas, sondern das ist immer, der Pixel ist der Anfang.
Die kleinste gemeinsame Nenner. Mhm. Ich habe jetzt gesagt, comicartig, also das darf man sich jetzt auch nicht zu übertrieben vorstellen. Es ist halt ein kleiner, knuffiger Sprite, dieser Jeremy Flynn, der natürlich ja schon so ein bisschen überzeichnet ist in seiner Erscheinung und der auch relativ simpel gesteuert werden kann. Natürlich nach rechts und nach links kann der gehen, der kann springen und der kann sich ducken und der kann auch kriechen. Und der ist auch bewaffnet, zunächst mal mit einem Säbel oder Dolch oder sowas, mit dem er Gegner ausschalten kann, denen er unterwegs begegnet. Das sind Skelette oder andere Piraten, Kreaturen und so weiter. Allerdings hat dieser Säbel nur eine relativ begrenzte Reichweite. Das heißt, man muss seinen Gegner schon einigermaßen nah an sich heranlassen, was nicht immer ganz ungefährlich ist. Es existieren aber im Spiel noch weitere Waffentypen, über die wir noch sprechen. Aber beschreiben wir mal den Spielbildschirm vielleicht so ein bisschen, damit man sich das besser vorstellen kann. Denn der teilt sich in diesem Level quasi in zwei Bereiche, nämlich der Über- und der Unterwasserwelt. Das heißt, etwa das untere Drittel des Geschehens besteht aus Wasser, durch das man auch so einen tollen Transparenzeffekt bekommt und durch das man durchschauen kann, so dass man ganz gut sehen kann, was sich da unter der Oberfläche befindet. Und bevor wir hier weiter eintauchen, schauen wir uns aber nochmal das HUD oder UI, das Interface an, also den Rahmen mit all seinen Anzeigen, die es hier so gibt. Du hast gerade schon die Früchte angesprochen und da haben wir hier oben rechts in der Ecke nämlich die Vitamine, die uns hier angezeigt werden, die wir einsammeln können, ne? Das sind die Krüge, von denen du eben gesprochen hast.
Genau.
Und von denen man auch noch nicht sofort weiß, wofür sie eigentlich gedacht sind. War das beabsichtigt?
Also wenn man das Spiel gekauft hat und die Anleitung gelesen hat.
Ja. Ja, gut.
Okay. Ja,
touché.
Nun ja, es ist ein exploratives Spiel. Das heißt, man lässt sich mit der Welt ein und schaut mal, man kann Gegenstände aufnehmen. Das ist auch spannend zu sehen bei diesen Let's Plays, dass es sehr viele Münzen gibt und eben diese Früchte, die man auflesen kann. Und dass man immer alle aufnehmen möchte. Das ist so ein Jäger- und Sammlerprinzip, das bei allen Spielern eigentlich mitspielt. Ist noch interessant zu sehen. Die Sachen hüpfen halt meistens an ziemlich gemeine Positionen und man muss es halt auch aus einem Instinkt heraus doch noch aufnehmen, auch wenn das nur eine Goldmünze ist, die überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Das ist lustig, ja.
Da möchte man dann noch schon irgendwie als Komplettist alles einsammeln, was da nur so rumfliegt. Ja, aber du hast natürlich recht, hätte man in die Anleitung geschaut, hätte man wahrscheinlich auch erfahren, was es mit den Vitaminen auf sich hat. Tatsächlich war mir das nicht so richtig klar, denn ich habe die Anleitung nicht gelesen aus Gründen. Und diese Leiste, ne, die ist mit Vitaminen betitelt und klar, das springt einen nicht sofort an und sagt einem, hey, damit kannst du das und das machen. Tatsächlich ist es so, dass ich hier, wenn ich die Leiste voll habe, also genug Obst zu mir genommen habe, ein Extra-Leben bekomme. Zu meinen drei Leben, die ich ohnehin schon besitze, die werden mir hier oben links angezeigt.
Stimmt nicht. Also die Vitamine geben kein Extra-Leben, sondern sie füllen eines dieser grünen Punkte wieder auf. Also der Lebensenergie.
Wollte ich ja auch sagen.
Wenn du die Anleitung gelesen hättest. Nein, Spaß beiseite. Also die Vitamine und die Geschichte zu den Vitaminen ist auch noch sehr interessant. In der Schule, ich weiß nicht, ich war in einer Primarschule damals noch, als die Geschichten mit den Piraten und so, als halt, wenn man durch die Geschichte geht, die historischen Ereignisse. Und dass die Seefahrer damals eben an Vitamin C-Mangel,
Skorbut
gelitten haben. Das war für mich so beeindruckend, dass man mit so einem einfachen wie einer Zitrone oder so Leben erhalten könnte, wenn man auf diesen Schiffen war. Das hat mich dazu bewogen, diese Vitamine einzubauen. Also das ist der Grund, ja.
Also macht ja auch total Sinn. Also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich habe den Link zu den Vitaminen immer nicht so richtig gefunden, aber klar.
Also Piratenvitamine gehört zusammen, das ist logisch.
Genau, und wenn ich genug eingesammelt habe, ich korrigiere mich da, bekomme ich natürlich kein Extra-Leben, sondern einen Energiepunkt dazu und davon habe ich anfangs 5. Das mag erstmal einigermaßen viel erscheinen, aber es geht trotzdem relativ schnell, dass die weniger werden. Aber diese Leiste lässt sich eben halt auch erweitern, wie gesagt, sodass man am Ende deutlich mehr als 5 von denen eigentlich hat, die man aber auch definitiv braucht im Verlauf des Spiels.
Ja, man kann dazu kaufen, damit man ein bisschen mehr Platz hat für diese Energiepunkte. Ja, das war alles ein bisschen von diesen Castlevanias vielleicht abgeschaut oder auch eben das nicht gleich sterben, das war für mich auch ein Anliegen, dass man, es ist trotzdem sehr schwierig natürlich, aber dass man eine gewisse Chance hat, sich wieder diese Energiepunkte zurückzuholen, wenn man einen Fehler gemacht hat.
Ja. Und es ist ja auch ein Element tatsächlich, was es auch nochmal ein bisschen komplexer macht als das ein oder andere Jump'n'Run, das es da noch so gibt. Genauso wie die anderen Dinge, die wir hier noch in der Leiste haben am unteren Bildschirmrand. Da haben wir zum Beispiel ein Feld, das uns die Waffe anzeigt, mit der wir aktuell kämpfen. Wir haben ein Punktekonto, auf dem Punkte gut geschrieben werden. Wir haben natürlich ein Goldkonto. Da landen die Goldmünzen drin, die du gerade schon angesprochen hast und die wir im Spiel überall finden in Form von Säcken oder Schatztruhen oder sowas und die später noch interessant werden. wenn wir beispielsweise andere Waffen oder Früchte oder andere Dinge in einem Shop kaufen möchten. Es gibt hier noch eine Anzeige über Schlüssel, die aktuell noch auf 0 steht im ersten Level, von denen es aber insgesamt, wie wir hier sehen können, 4 scheinbar gibt, die es einzusammeln gilt. Und es gibt einen Timer, der auf 0 steht und der eigentlich noch nicht relevant ist an der Stelle, oder?
Nein, der kommt erst ganz zum Schluss. Etwas möchte ich gleich noch anfügen, wenn man das Head-Up-Display hier so anschaut. Und es fällt auf, es ist in Deutsch voll lokalisiert zu dieser Zeit, was natürlich nicht stimmt, sondern damals, 1993, da gab es für mich gar keine andere Welt aus Schweiz, Deutschland, Österreich. Das war wirklich so, dass das Spiel, das war gar nicht geplant, dass es auf Englisch übersetzt würde, sondern das war für mich die Zielgruppe für mein Spiel. Und darum habe ich das von Anfang an in Deutsch gemacht. Das kam erst später, wo es der Arbeiter sagte, ja, wir können das noch in England verkaufen, wir brauchen keine Übersetzung dazu. Aber ja, der erste Wurf war in kompletten Deutsch.
Da war ich auf jeden Fall ganz froh drum, weil ich so als, 14-, 15-Jähriger dann auch zumindest verstanden habe, worum es geht. Also klar, die Beschriftung hier in dem Head-Up-Display, die kann man sich herleiten. Aber so konnte ich zum Beispiel auch die Geschichte mir sehr schön durchlesen. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und es hat für mich auch so eine gewisse Zugänglichkeit bedeutet. Ne?
Und das ist schon so, also damals hat man nicht automatisch Englisch gekonnt wie heute.
Nee, tatsächlich nicht. Also es sei denn, man war einigermaßen fit in der Schule und hatte da Englisch. Also.
Oder eben, man hatte keine englischen Filme, man hatte nur eigentlich das ARD, ZDF und ja. Mehr nicht, zu meiner Zeit zumindest.
Trotzdem gibt es hier unten noch 2 englische Begriffe in der Anzeige und zwar ist das Tool, da hätte ich aber glaube ich auch mit 14 schon gewusst, was es bedeutet, und Crew. Und die Crew sagt uns, dass 9 verbleibende Mitglieder zu befreien sind in diesem Level. Und das Tool zeigt uns ein Buch an, also das ist scheinbar irgendein Gegenstand, den wir gerade hier in der Auswahl haben, den wir benutzen können. Und hier in dem Fall ist das eben ein Buch. Außerdem gibt es noch einen leeren Slot, so einen runden, von dem man auch noch nicht so genau weiß, was er uns sagen möchte. Und wir haben noch einen weiteren leeren Slot, der andeutet, dass dort einmal möglicherweise eine Karte oder Teile einer Karte drin landen möchten, die es aber scheinbar noch zu finden gilt. Schauen wir mal. Also alles in allem schon ganz schön viel los und ja, viele Dinge, die noch so ein bisschen Rätsel aufgeben. Und wie du auch schon gesagt hast, explorieren war hier ein wichtiges Thema, ne? So viel also zu den Anzeigen, so um den Spielbildschirm drumherum. Und wir haben gerade schon das Wasser angesprochen und als Pirat kann Jeremy natürlich auch schwimmen. Das heißt, es ist nicht weiter schlimm, wenn er ins Wasser fällt. Zumindest, wenn nicht gerade zufällig ein Hai oder ähnliches in der Nähe ist. Und man kann hier nicht nur reinfallen und schwimmen, auch ein cooles Feature natürlich, sondern man kann auch abtauchen. Und das ist tatsächlich eine ziemlich coole Idee, die dem Ganzen nochmal so einen kleinen Twist gibt, denn unter Wasser öffnet sich das Spiel quasi für uns und gibt nochmal so eine zweite Spielebene frei. Also das fand ich wirklich ein ganz tolles Feature, das ich so zuvor auch noch nicht anderswo gesehen habe zu der Zeit. Und von der Tiefe geht es hier gar nicht so weit runter, wie es an der Oberfläche in die Höhe geht, denn man ist dann irgendwann am Meeresgrund angekommen und so ein Tauchgang ist auch nicht nur optional, sondern durchaus auch notwendig, um bestimmte Aufgaben im Spiel zu erfüllen oder auch die besagten Münzen oder andere Items einzusammeln. Aber es kann natürlich auch gefährlich werden. Wir treffen hier immer wieder auf Haie, auf Quallen oder irgendwelche Monstermuscheln, die ziemlich nervig werden können. Also wir alle lieben Unterwasserlevel. Was ganz cool ist, unser Jeremy muss nicht auftauchen, um Luft zu holen, sondern der kann ganz entspannt, ohne zu atmen, unter Wasser bleiben. Das hat mir persönlich immer sehr, sehr gut gefallen. Und vor allem zeigt sich hier unten auch nochmal so die gesamte Pixelpracht des Spiels. Alles ist hier auch sehr bunt und einfach extrem schön. Wasserpflanzen, versunkene Steinblöcke und Teile von versunkenen Schiffen. Und auch das ist alles sehr, sehr detailliert gepixelt. Aber das eigentliche Highlight hier unten ist nicht nur die Grafik, sondern vor allem der Sound. Denn wenn man abtaucht, ertönt so eine sehr geheimnisvolle Melodie, die ganz hervorragend zu so einer Unterwasserwelt passt und die auch eigentlich fast die einzige Musik im Spiel ist, mal abgesehen von der Titelmelodie, oder?
Ja, wir hatten noch weitere Songs gemacht, aber die wurden dem Schnitt wegen der Zeit einem Zeitmangel zum Opfer.
Ist ja auch tatsächlich nicht ungewöhnlich, dass es auf dem Amiga in Spielen keine Musik gab, beziehungsweise man wählen musste zwischen Soundeffekten und Musik. Das haben wir schon öfter mal hier im Podcast festgestellt, dass es eine Reihe von Spielen gibt, wo das genau der Fall war. Wahrscheinlich wegen des limitierten Speicherplatzes, nehme ich an, dass man da entweder Stille hat oder Musik, aber nur in seltenen Fällen beides. Wobei hier ist das nicht so ausschlaggebend, weil wir haben ja das Wellenrauschen erwähnt und das fängt natürlich diese Atmosphäre wunderbar ein und natürlich auch ein toller Effekt durch die Stille beziehungsweise das Meeresrauschen, was man an der Oberfläche hat. Dann plötzlich die Musik zu hören, wenn man abtaucht, das macht natürlich was mit der Atmosphäre. Das fand ich mal ganz, ganz toll. Auch wenn es unter Wasser nicht nur entspannt ist. Man muss sich hier passiv verteidigen. Das heißt, wir können hier unten nicht kämpfen. Wir können unser Schwert nicht verwenden, müssen also Gegnern ausweichen. Und ja, durch den Auftrieb ist das nicht immer nur entspannt. Man kennt das aus vielen anderen Unterwasserleveln, wo man dann immer so gegensteuern muss und bloß nicht den ruckartigen Bewegungen von irgendwelchen Quallen oder Fischen in die Quere zu kommen. Aber insgesamt ist es einfach eine sehr, sehr schöne Idee gewesen, diese Unterwasserwelt mit einzubauen, mit total gelungenen Animationen auch. Wenn man sich den Flynn anguckt, wie er da durchs Wasser schwimmt, die Bewegungsabläufe, wie er da aus der Puste ist, wie er da ausatmet, das sieht schon wirklich toll aus. Also eine ganz, ganz schöne Idee.
Ja, zum Unterwasserbereich. Es gibt ja auch noch im zweiten Teil des ersten Levels eine Passage, wo man durch einen Strudel weitergezogen wird und dann dreht man sich so. Das könnte sogar sein, dass das von Mickey Mouse in Castle of Illusion, kennst du das? Auf Mega Drive?
Ja, haben wir tatsächlich auch schon mal eine Folge drüber gemacht, ja.
Dass das von dort kam und es gab auch einen, jetzt kurzen Abstecher auf ein Level, der es nie ins Spiel fand. Der Dschungel-Level, der war auch einmal geplant. Dort gab es ein Blatt, auf das man hüpfen konnte und dann konnte man also eine Plattform von einem Bereich zum anderen kommen. Also da gab es viele hohe Bäume. Das war auch Castle of Illusion. Ja, die Inspiration kam von dort.
Ja, auch ein tolles Spiel.
Habe ich geliebt, das Spiel, ja.
Aber was gibt's denn jetzt eigentlich zu tun? Aus dem Logbuch wissen wir ja, dass unsere Mannschaft entführt und auf die Teufelsinsel gebracht wurde und ja, tatsächlich finden wir auch auf unserem Weg durch die Lagune immer wieder Käfige mit gefangenen Piraten unserer Mannschaft. 37 sind es übrigens insgesamt über das Spiel verteilt. In diesem ersten Level sind es nur 9 und die rufen, und das ist auch ganz niedlich, auch um Hilfe in so einer kleinen Sprechblase. Da steht dann Hilfe drin, wenn wir denen begegnen. Also die gilt es in erster Linie zu befreien, um dann schließlich in den zweiten Abschnitt des Levels zu gelangen. Über den Stand der verbleibenden Piraten, habe ich ja gerade gesagt, da informiert uns unsere Leiste. Und grundsätzlich ist dieser erste Level auch nicht so besonders schwer. Er hat aber durchaus so ein paar Stellen, an denen er seine Tücken hat, nicht zuletzt auch wegen der vielen Wasserpassagen. Und ja, wir begegnen hier vielen Items unterwegs. Gold in Truhen, hatte ich bereits erwähnt. Obst in den Krügen, manchmal auch Schädel. Die sollte man besser nicht einsammeln, denn ich glaube, dann sind die Vitamine wieder weg, oder?
Genau, also die Leiste, die füllt sich mit jeder Frucht und sobald man einen Totenschädel aufnimmt, dann rutscht die wieder runter auf 0.
Ja.
Das ist auch ein Element, das aus dem Sun Sun 2 Spiel auf der PC Engine entnommen wurde. Ich glaube, das war dort auch so.
Ja, das ist sehr ärgerlich, weil man schnell in so einem Flow ist oder in so einem Modus, alles einsammeln zu wollen und oft schaut man dann gar nicht mehr so ganz genau hin und dann ist plötzlich auch mal so ein Schädel dabei. Das ist dann ein bisschen ärgerlich.
Aber es gibt auch Krüge, die schenkt einem eine Blase, in der fortlaufend diese Früchte hintereinander durchlaufen. Bei dieser Blase muss man dann im richtigen Moment zustechen und dann kriegt man das, was gerade angezeigt ist. Da ist auch ein Totenschädel dabei. Das sieht man bei diesen Let's Plays immer wieder, dass die Leute da einen Rhythmus gefunden haben, wie sie zum Beispiel schnell an die beste Frucht kommen. Was nicht, ob es Kiwi, Ananas ist oder die am meisten Vitamine liefert. Okay. Aber was viele nicht wissen ist, wenn man dreimal diesen Durchlauf wartet, dann erscheint ein Herz. Also man könnte sich ein Leben so holen.
Ah, okay.
Ja.
Das habe ich tatsächlich auch nicht gewusst. Also mir ist noch nicht mal aufgefallen, dass die unterschiedlichen Obstsorten entsprechend Menge an Vitaminen in sich haben.
Ja, ja. Das gibt bessere und schlechtere.
Ja. Also auch da wirklich bis ins Detail sehr, sehr schön ausgearbeitet. Und ja, man findet hier eben so Dinge auf dem Weg, auch Versatzstücke einer Karte. Ne? Ich hatte vorhin diesen Slot erwähnt, kann man finden, von dem man auch noch nicht so genau weiß, wofür sie eigentlich da ist. Also in den meisten Spielen dient die Karte ja dazu, einen Überblick über entsprechende Level oder die Welt zu bekommen. Ob das hier auch so ist, wir werden sehen. Was meiste, was man findet, ist aber tatsächlich Obst oder Gold, mit dem wir dann später in einem Shop bessere Waffen, Obst oder andere Dinge kaufen können. Und relativ selten findet man auch Lebenselixiere, die unsere Energieleiste wieder komplett auffüllen. Oder auch ganz nett, das Spiel gibt uns hier und da Tipps in Form von Büchern. Ne? Eins hatte ich gerade schon gesagt, haben wir da als Tool unten parat und weist uns zum Beispiel darauf hin, dass sich einige rumliegende Steine, die man findet, kaputt machen lassen, in denen sich dann wiederum Goldmünzen verstecken können. Also man kriegt tatsächlich so ein paar spielmechanische Tipps, Gameplay-Tipps durch Bücher oder Schriftrollen, die man so findet. Und ja, die landen dann eben in diesem Toolslot und ich meine, man kann da auch wieder drauf zurückgreifen, wenn man es einmal gelesen hat, oder?
Korrekt, ja, kann man.
Übrigens, Tipps und Botschaften, die bekommt man gelegentlich auch von unseren befreiten Piratenkollegen. Also die haben manchmal was gesehen oder haben eine wichtige Information für uns, die sie uns dann mitteilen. Zum Beispiel erfahren wir von einem, dass sich auf dem Meeresgrund ein Schlüssel befinden soll, den wir benötigen. Und ja, der liegt allerdings auch nicht sofort erkennbar als Schlüssel irgendwo herum, sondern erscheint uns nur so als glänzendes, funkelndes Etwas im Meeresboden. Also da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen.
Das hat dafür gesorgt, dass viele nicht über den ersten Level hinauskamen. Also nicht mal über den ersten Teil vom ersten Level.
So wie ich zum Beispiel, bis ich das in einem Let's Play sehen konnte.
Ah, okay. Tut mir leid.
Ja. Ich hätte ja auch einfach bis dahin gucken können. Oder die Anleitung lesen.
Das stand dort nicht.
Ich weiß. Und so gibt es auch einige Stellen im Spiel, die weder durch Schlüssel noch durch Sprünge zu erreichen sind. Und dazu gibt es dann meistens aber auch Lösungen, denn erreicht man mal so eine Stelle, die scheinbar zu hoch ist, um dahin zu springen, dann stehen oft in unmittelbarer Nähe so Holzkisten rum. Und das muss man auch erstmal rausfinden, aber diese Holzkisten, die kann man aufnehmen und mit sich herumtragen. Und die können dann so als Trittstufe dienen, die kann man auch stapeln und letztendlich dann auch sich eine Treppe bauen, um dann irgendwie ja, Höhen zu erreichen. Und ja, irgendwann nach dem dritten befreiten Piraten endet der erste Levelabschnitt und das ist genau dann auch der Punkt, an dem wir diesen besagten Schlüssel eben brauchen. Denn am Ende stehen wir dann vor einer verschlossenen Tür, die wir sonst nicht öffnen können. Und ja, da muss man dann eben einfach ein bisschen suchen. Ich habe mich gefragt, hatte das einen technischen Grund, dass die Level aufgeteilt worden sind in Abschnitte?
Ich glaube ja. Also die meisten Level, die sind von der maximalen horizontalen Distanz, wahrscheinlich auch mit der vertikalen, waren gegeben. Das hatte vielleicht mit dem Speichermanagement zu tun. Ich mag mich da nicht mehr genau erinnern. Aber wir haben dann schon diese einzelnen Räume für uns entdeckt, die wir dann in folgenden Level ad absurdum eingesetzt haben, sprich Labyrinth. Ja, wir mussten das so splitten und haben das halt die Not zur Tugend gemacht und halt dort ein Rätsel eingebaut, damit man zum nächsten Raum kommt.
Da wäre ich dann leider fast dran verzweifelt, aber ja, mittlerweile habe ich es dann auch irgendwann mal hinbekommen. Eine Sache habe ich mich noch gefragt, man kann ja nicht so richtig weit nach oben kommen in den Levels, also es ist ja relativ flach hier alles, es gibt keine großen Höhen. Trotzdem habe ich mich gefragt, gibt es einen Falltod in dem Spiel?
Ja, wenn man eine bestimmte Höhe überschritten hat, dann muss man schon sehr weit fallen, dass dieses ausgelöst wird, aber man kann während dem Fallen kann man den Joystick nach unten und wieder nach oben drücken und dann zieht Jeremy Flynn eine Piratenflagge aus seiner Unterwäsche, ja, was auch immer, und segelt dann mit diesem sanft zum Boden. Also man muss einfach wissen, dass man das kann. Das ist ein Feature, das wir eingebaut haben, um dem Falltod zu entgehen.
Habe ich tatsächlich auch eher zufällig entdeckt. Also wahrscheinlich bin ich runtergefallen, habe verzweifelt am Joystick gerüttelt und irgendwie ist es dann so passiert. Aber das ist auf jeden Fall auch so ein schönes kleines Detail wieder. Auch wie die Animation hier gestaltet ist, wie er diese Fahne irgendwie da auspackt.
Wir wollten viele Sachen einbauen, die man eben auf dem Super NES oder auf dem Sega Mega Drive gesehen hat. Wir haben aber halt nur einen Joystick mit einem Button. Das ist das Problem. Also viele Sachen mussten wir so irgendwie umsetzen, damit man das auslösen kann. nicht mit einem separaten Button, sondern halt über diese eher unzugängliche Hin- und Her-Heblerei des Joysticks. Aber ja, möglich ist es.
Ja, so ein übliches Problem auf dem Amiga, der eine Button und das Springen mit der Taste nach oben. Mhm. Da wird man sich wahrscheinlich nur schwer dran gewöhnen, wenn man sowas heutzutage zum ersten Mal spielt. Nichtsdestotrotz gelangt man irgendwann in den zweiten Abschnitt und der ist dem ersten eigentlich relativ ähnlich. Allerdings wird es hier ein bisschen herausfordernder. Die Gegner werden ein bisschen häufiger, ein bisschen schwerer, ein bisschen komplexer alles. Und man wendet hier aber im Prinzip das an, was man so im ersten Abschnitt gelernt hat. Zum Beispiel werden hier auch die Trittstufen deutlich relevanter. Es spielt sich sehr viel mehr Unterwasser ab und da kommen auch diese neuartigen Strömungen, von denen du eben gesprochen hast, zum Tragen, die uns so nur in bestimmte Richtungen schwimmen lassen als neues Element hinzu. Aber rein optisch ist es hier schon ähnlich wie im ersten Abschnitt. Und ich glaube, in diesem Abschnitt kann man auch in die beiden Bonus-Stages gelangen, oder?
Also du hast ja die Kartenteile bereits angesprochen. Mhm. Man findet in den Krügen jeweils oder ab und zu so ein Kartenteil, das man eben neben der Score-Anzeige sieht, wo ein leerer Platz ist. Und wenn man 6 von diesen gesammelt hat, dann kommt man in eine Bonus-Stage und das gibt eine pro Level.
Mhm. Ja. Also eigentlich eine ungewöhnliche Metapher, denn ich habe immer gedacht, bei den Kartenteilen handelt es sich tatsächlich um eine echte Karte, mit der ich dann irgendwas finden kann oder die mir einen Überblick über das Level gibt. Ich war dann ganz überrascht, dass man dadurch tatsächlich hier in so ein Bonus-Level bekommt. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, glaube ich, ne?
Also es gibt noch diese, sagen Easter Eggs oder Bonus-Stages, mhm, die versteckt sind. Und dort sieht man, wenn man das auslöst, dann weiß man genau, woher die Inspiration kommt, weil das ist so ein Würfel, der erscheint dann mit Fragezeichen und das ist natürlich dem Super Mario World entliehen. Ja. Dieser Effekt, ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, dass ich das eingebaut habe, weil das zerstört die Atmosphäre ein bisschen, weil es hat nichts mit dem Piraten zu tun, überhaupt nicht, das ist wirklich Super Mario, ja, per se. Item, aber man kommt dann in eine Stage, wo man massiv Geld sammeln kann, wenn man geschickt ist. Weil da, ja, ist man in einem einzelnen Screen und dann fallen Münzen von oben runter, Geldsäcke, und wenn man diese Geldsäcke einsammelt, dann bekommt man sehr schnell sehr viel Gold. Aber das ist schon eher ein verstecktes Feature, das man finden muss, wissen muss, dass es das gibt. Das ist eigentlich nicht Teil des Spiels, sondern das ist so mehr ein, ja, verstecktes Goodie.
Ich habe das auch seinerzeit, als ich es gespielt habe, nie entdeckt. Ich habe es dann auch in einem Let's Play mal gesehen und das dann nachgeholt. Und das stimmt, es ist so ein kleiner Bruch in der, ja, in der Atmosphäre. Man verlässt so ein bisschen dieses Piraten-Setting, aber dafür kriegt man ja auch sehr viel Gold. Und Gold wird auch in diesem Level schon oder in diesem Abschnitt schon sehr viel wichtiger, denn mit der Progression der Gegner und so weiter brauchen wir natürlich auch mehr Lebenspunkte. Und die können wir gegen Bares im Shop zum Beispiel in Form von Medipacks oder so erwerben. Und wir können ja bei der Gelegenheit mal in so einen Shop reinschauen. Die verteilen sich hier über das Spiel und die sind erstmal auch total charmant gemacht. Also der Spielscreen ändert sich da ein bisschen und man hat dort, oder man wird empfangen von dem Shopbesitzer, ne, diesem Piraten, diesem sehr übertrieben hässlichen, schrulligen Piraten, der aber ganz wunderbar gepixelt aussieht. Und hier hat man auch dann das zweite Musikstück, was man hört im Spiel, ne?
Ja, genau. Das ist auch ein super netter kleiner Tune von Rudi Hugentobler. Mhm. Also das war auch ein Glücksgriff, dass er da die richtige Stimmung gefunden hat.
Ja, total. Und ja, da spricht dann dieser Shopbesitzer mit uns. Also er zeigt uns, was es hier so gibt in seinem Angebot. Und da gibt's Nahrung, ne, die letztendlich für so verschiedene Energiebooster steht, Tellersuppe, Obst, ein Teller mit einem Braten drauf, sowas. Es gibt aber auch Waffen, die, je nachdem wie flüssig wir sind, gekauft werden können. Ich erinnere mich an den Morgenstern und an eine Schusswaffe, glaube ich. Gab es noch mehr?
Ja, es gibt einige. Das ist auch noch etwas, wo ich nicht weiß, warum ich das so gemacht habe, weil man kann immer nur eine Waffe bei sich tragen. Mhm. Das heißt, wenn man sich eine teure Waffe gekauft hat und dann eine günstige dazu kauft, dann verliert man die erste Waffe wieder. Also man kann immer noch mit der aktuellen Waffe hantieren. Und das ist für mich auch ein No-Go heutzutage. Das würde ich heute anders machen. Ja.
Ja, tatsächlich ist es da auch so, dass man, wenn man das Geld hat, sich eine Waffe kaufen sollte, die ein bisschen mehr Reichweite hat. Denn wie gesagt, der Dolch oder der Säbel, der ist doch recht kurz und das ist dann schon so ein bisschen Gamechanger, wenn man da die Gegner ein bisschen auf Distanz halten kann.
Ja, das ist auch der Metroid Castlevania Spirit, dass man eben mit ein bisschen Geld sammeln und sich dann irgendwann gegen die Gegner, die man vorher hatte, sehr viel einfacher durchsetzen kann.
Ja.
Und das motiviert natürlich dann wieder weiterzumachen.
Absolut, ja. Man kann aber auch sein Erspartes verzocken, wenn ich mich nicht irre. Es gibt so ein Würfel-Gimmick im Shop. Da kann man dann Geld setzen und mit dem Shopbesitzer um das Geld würfeln und ja, wenn man Glück hat, verdoppeln, aber auch alles verlieren.
Ja, heute wird es wahrscheinlich ein Peggy 18 geben, deshalb bei diesem Spiel. Geldspiel. Ja, das ist auch aus einem PC Engine Game entnommen.
Ach,
dort gab es auch so ein Würfelspiel.
Ja.
Gerade, ungerade und entweder hat man was gewonnen oder verloren. Das fand ich auch irgendwie cool als Gimmick. Und ja, man muss sich halt, muss halt ein bisschen Glück haben.
Mich hat's ein bisschen an, ich glaube, Moonstone erinnert. Kennst du das noch?
Moonstone kenne ich vom Namen her. Ich glaube, ich habe es nie gespielt oder nie gehabt. Aber sehr, ein sehr bekannter Amiga-Titel natürlich.
Ja, genau. Von Mindscape ein, ja, recht bekanntes Spiel. Da konnte man zumindest auch würfeln in den Shops und ja, da hat's mich ein bisschen dran erinnert.
Ah, okay.
Also, es macht durchaus Sinn, flüssig zu sein und ja, Münzen einzusammeln, damit man sich hier im Shop auch gut eindecken kann. Denn die Preise sind hier nicht gerade günstig. Und ja, zum Ende des Abschnitts und am Ausgang zum zweiten Level zeigt sich dann auch nochmal, weshalb Trips and Treasures eben nicht als normales Jump'n'Run oder Plattformer bezeichnet werden kann. Denn den Ausgang können wir nicht einfach so durchschreiten, denn wir benötigen zuvor ein spezielles Item, genauer gesagt ein Seil in diesem Fall, um das letzte Crewmitglied zu befreien. Und da habe ich auch eine ganze Weile dran geknabbert, denn das Seil liegt natürlich nicht so richtig offensichtlich irgendwo herum, sondern das muss man schon aktiv suchen und es ist auch nicht so einfach zu finden. Unter Wasser, erinnere ich mich, liegt es versteckt zwischen Algen und Wasserpflanzen.
Das ist das erste Problem, das Seil zu finden. Ja. Und wo man das Seil dann anwenden kann, ist dann das zweite. Also das ist
ganz genau
wirklich, wirklich ein bisschen schwierig.
Genau, es erstmal zu finden und dann auch noch das Ding als Seil zu identifizieren. Das, ja, war gar nicht so einfach. Da habe ich tatsächlich eine Weile gebraucht, um irgendwie da aus diesem Level rauszukommen.
Aber weißt du, Hintergedanke war da schon, ja, auf dem Schulhof tauscht man sich dann so Tipps aus, so wie bei den Adventures, Text-Adventures oder so. Das war damals eigentlich Zeitgeist, dass das der eine hatte eine Information, die jemand anders gebrauchen konnte, so die Währung auf dem Schulhof und dann kam man wieder ein bisschen weiter. Solche Spiele sollten ja über Monate unterhalten.
Ich glaube, in meiner Bubble, in der ich so war, hat Traps and Treasures gar nicht so den Weg gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es so viele gab in meinem Umfeld, die das auch gespielt haben. Aber klar, das war immer schön, wenn man sich dann mal tatsächlich auch austauschen konnte auf dem Schulhof oder anderswo. Oder vielleicht auch zusammen spielen konnte, ne? Das hat man ja auch durchaus gemacht. Also, dass man zu zweit am Schreibtisch im Kinderzimmer saß.
Oder eben, man steckt einer, weiß nicht, was war zu der Zeit in einer ASM, steckt man diesen Tipp und dann wird das veröffentlicht dort und dann holt man das Spiel nochmal raus und merkt, okay, ah, okay, so könnte ich das anpacken.
Ja, ja.
Ja, das war so die Zeit, so. Solche Informationen, ja, mitzuliefern.
Na gut, und hat man es dann aber geschafft, also hat das Seil gefunden und auch das letzte Crewmitglied befreit, dann kommt auch endlich ein weiteres Element zum Tragen, das wir vorhin schon erwähnt haben, nämlich der Timer unten rechts in der Ecke. Denn sobald der letzte Pirat befreit wurde, haben wir exakt 2 Minuten Zeit, um den Ausgang des Levels zu finden. Das fand ich auch ungewöhnlich. Also noch ein Hindernis, das uns jetzt hier im Wege steht.
Komplett unnötig. Also von meiner Seite jetzt im Nachhinein. Ich weiß auch nicht, warum ich das eingebaut hatte, aber es, vielleicht, weil ich das mit dem Kompass cool fand. Weil der Kompass zeigt ja dann an, wenn man den Kompass hat, wo der Ausgang liegt.
Ja.
Und das fand ich technisch einfach besonders interessant. So, wie mache ich das, dass es funktioniert? Das war eigentlich nur der Grund. Also der Timer sollte eigentlich kein Stresselement sein, sondern das war dem Kompass geschuldet, denke ich mal.
Es ist jetzt von da an auch nicht mehr so kompliziert. Ne? Es ist schon ganz gut zu schaffen in der Zeit.
Im ersten Level auf jeden Fall,
ja. Ja, aber ja, man sieht schon die vielen Ideen, die einfach hier den Weg ins Spiel gefunden haben, die ja auf den ersten Blick manchmal ungewöhnlich erscheinen, aber die es am Ende auch so charmant machen, finde ich. Die Zeit also auch ein Gegner, zumindest für 2 Minuten. Und wir haben ja auch schon ein paar Mal Gegner erwähnt, denen man hier so begegnet. Einige sind relativ einfach und benötigen nur so ein paar Hitpoints. Andere brauchen da ein bisschen mehr, vor allem die Piraten, die feindlichen Piraten, denen man hier so begegnet. Daneben gibt es aber auch Tiere oder Kreaturen, die teilweise ganz besonders nerven können. Ich erinnere mich da zum Beispiel an diesen Vogel, der, wenn er einmal auf uns aufmerksam geworden ist, dann um uns herumkreist und auch nicht wieder abhaut. Also ein ganz nerviger Kollege. Den sollte man am besten gar nicht erst wecken. Also da tut man sich keinen Gefallen mit, wenn man den erstmal, erstmal in den Radius kommt, ne?
Es geht, also es ist ja eine Sinuskurve, die da abläuft und er verfolgt einem in diesem. Und wenn man diese lesen kann, dann kann man diesen auch geschickt überspringen oder in der rechten Zeit. Muss eine gewisse Distanz haben von dem Vogel, ein bisschen Respekt und dann geht es schon. Also ein bisschen Übung gehört aber dazu.
Ja, die Kurve muss man erstmal sehen. Ne? Als Spieler sieht man natürlich nur, okay, der kommt auf mich zu und wie lange macht er das und wann haut er wieder ab? Das habe ich gar nicht so lesen können, glaube ich.
Okay, ja. Eben als Entwickler hat man ganz anderes, anderen Hintergrund. Also es gibt auch andere Situationen in diesen Let's Plays, wo man merkt, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man das daraus irgendwie fehlinterpretieren kann. Aber ja, jeder hat so seine eigene Geschichte, wie er Sachen versteht. Ja.
Oder auch diese Schnecken, die man gar nicht so als Gegner wahrnimmt, die sich ganz gut so mit dem Spielhintergrund vermischen, wo man dann gerne mal gegen rennt. Und das sind, glaube ich, auch die Kreaturen, die dann so in die Höhe steigen, oder?
Genau, also es geht eigentlich mit diesen drum, dass man die gar nicht, also man kann sie töten, mit dem Messer zum Beispiel, wenn man geschickt an einer bestimmten Pixelabstand steht, das hätte man aber nicht können sollen. Mhm. Also geht wirklich darum, diese musst du überspringen, dann fliegen sie da gegen Himmel mit Raketentreibstoff. Also das ist eigentlich die Game-Mechanik, die so die Idee ist, dass man halt den Mut hat, diese zu überspringen. Sind aber nervend.
Ja.
Das ist schon so, ja. Aber auch vielleicht etwas Besonderes. Also ich wollte schon etwas machen, das nicht überall schon mal gesehen wurde oder mal ein bisschen etwas anderes ausprobieren.
Also selber auch ein bisschen experimentiert, ein bisschen exploriert. Ich fand es aber eigentlich an keiner Stelle irgendwie unfair oder unschaffbar. Es gibt keine Checkpoints im Spiel, also zumindest keine, die als solche erkenntlich sind, wie man das aus Super Mario kennt oder anderen Spielen. Dennoch muss man nicht wieder ganz von vorne anfangen, wenn man stirbt.
Es gibt Checkpoints einfach so.
Aber die sieht man nicht.
Nee.
Das meinte ich. Also es gibt ja in Super Mario gibt es dann diese Schranken oder bei Sonic gibt es diese Kringel, die man da aktiviert. Die Checkpoints hier kommen nur zum Tragen, wenn ich halt gestorben bin und dann einfach nicht wieder da anfange.
Wenn du an einer bestimmten Position im Level bist, dann musst du nicht immer wieder von ganz vorne beginnen, sondern spielst an einer bestimmten Position wieder von dort, ja.
Ja. Und es gibt ein Passwortsystem, mit dem man dann wieder in der Welt einsteigen kann, wenn man möchte.
Genau, also auch hier dachte ich, die Magazine, wenn man das dort sieht, dann hat man wieder eine Motivation, das Spiel wieder hervorzukramen und mal den zweiten, dritten, vierten Level anzuspielen.
Ja, das finde ich auch total gut. Also ich mag diese Spiele, wo dann einfach alles vorbei ist, das frustriert mich und dann habe ich auch eher keine Lust, es nochmal anzufassen. Und dann finde ich so ein Passwortsystem schon immer ganz hilfreich, wenn man schon nicht speichern kann. Wobei, wenn man es heute spielt oder wie ich es zuletzt gespielt habe auf meinem Amiga Mini, da hat man natürlich alle Möglichkeiten, jederzeit zu speichern. Und das ist schon ganz hilfreich, muss ich sagen.
Also geht mir genauso. Also das viele Spiele von damals wurden erst mit dem Vice Emulator, jetzt C64 zum Beispiel, oder Amiga Emulatoren, wurden spielbar, weil man dort jederzeit einen Stand speichern konnte.
Genau.
Auch drum so interessant, die Retro-Szene, dass man so wieder Spiele entdecken konnte oder spielen konnte, die man früher gar nicht schaffte.
Ja, Am Ende soll es ja auch Spaß machen.
Also ehrlich gesagt, ich selbst habe Traps and Treasures nie von Anfang bis zum Ende durchgespielt.
Ich auch nicht.
Das war immer von Level zu Level sicher, aber nicht in einem Durchgang. Also ich hatte jemand bei Starbite, der das gemacht hat, um zu schauen, ob der Speicher nicht überläuft oder was auch immer passieren könnte.
Ja.
Der hat sich da durchgebissen, wirklich. Aber ja, ich hatte die Zeit auch nie, das wirklich zu schaffen.
Ja, wie du gesagt hast, ne, wenn man das Spiel selber entwickelt hat, dann fehlt einem vielleicht auch einfach der Reiz, so, ne, das nochmal anzuschauen oder so. Geht mir mit unseren Podcast-Folgen ähnlich. Ich höre auch selten unsere Folgen. Ja, so viel also mal zu Level 1. Grundsätzlich ähneln sich die vier Level schon in Mechanik und der Art und Weise, wie sie sich spielen lassen. Natürlich unterscheiden sie sich im Detail und vom Setting und so weiter. Wir möchten jetzt nicht durch jeden Level episch durchgehen, so wie wir das gerade gemacht haben, sondern können die letzten oder die anderen drei vielleicht nur kurz erwähnen. Also im Anschluss an diese Lagune geht's dann erstmal in die sogenannte Schädelgrotte. Da sind wir dann, wie der Name schon sagt, in einem Höhlensystem, das so ein bisschen spooky ist mit Skeletten und Fledermäusen und Särgen und so weiter. Im dritten Level haben wir dann den Schlangentempel, der im Grunde gar nicht, zumindest auf den ersten Blick, nicht so viel anders aussieht wie die Schädelgrotte. Ne? Ist auch wieder labyrinthartig. Das Setting ist hier so ein bisschen Inka- oder Aztekenmäßig, würde ich mal sagen. Und natürlich auch mit ganz eigenen Gegnertypen und Fallen. Da tropft dann auch mal Säure von der Decke und solche Dinge. Und der vierte und letzte Level ist dann schließlich die Piratenfestung, die ebenfalls ein Labyrinth aus Gängen und Plattformen darstellt und die an manchen Stellen auch so ein bisschen so sakrale Kirchen-Vibes hat, also meine Assoziation zumindest, mit so großen Fenstern und so. Und ja, geschafft hat man es dann, wenn man die gesamte Mannschaft befreit hat, und dann segelt man mit der gemeinsam in Richtung Sonnenuntergang. So kann man es in den Credits sehen. Aber nicht nur das kann man sehen, in den Credits ist auch noch was anderes zu lesen, denn hier am Ende wird nicht nur empfohlen, das Spiel einfach ein zweites Mal zu kaufen, wenn es einem gut gefallen hat, sondern es wird auch eine Fortsetzung angekündigt, nämlich Redbeards Revenge, die anscheinend 1996 erscheinen sollte. Roman, wie sieht's denn damit aus? Was hat es damit auf sich?
Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der ein Release-Datum in einem vorhergehenden Spiel schon ankündigt. Natürlich ist es nie erschienen, und mit dieser Ankündigung hat es etwas auf sich, und das geht ein bisschen weiter zurück. Also die ganze Geschichte, wie Traps and Treasures entstanden ist und wie er sich entwickelt hat, die Zusammenarbeit mit Starbite, die sehr schwierig war, weil ich ja Ende 1990 war ich bei ihnen und hatte dort einen Vertrag zu einer Demo, die ich dort gemacht habe, zur Demo von Traps and Treasures. Das sah damals noch ganz anders aus. Hatte ich unterschrieben, dass das Spiel nach 8 Monaten fertig sein soll. Das war so der Deal. Und ich so, ja, das locker, kein Problem. Wir wissen, es wurde erst 1993 dann released. Und zwar gegen mein Okay. Also da gab es dann wirklich so fiese Hin- und Herspiele zwischen Starbite und mir, wo dann auch ein Anwalt dazu kam und wie man das lösen wollte. Und die Ankündigung hat damit zu tun, von Redbeard's Revenge, dass ich eigentlich den Segen mit Starbite nicht trüben wollte, weil die mir ja noch Geld schuldeten.
Mhm.
Und indirekt war die Idee dazu, dass sie dann vielleicht mit einer zukünftigen Zusammenarbeit mit mir noch weiter arbeiten würden, könnten, was auch immer. Durch diese Ankündigung, dass sie wissen, okay, ah, der Junge, der hat ja noch was, der hat noch Pläne, der ist noch motiviert, dann zahlen wir ihm das Honorar, das wir ihm schulden, aus, und dann geht es weiter. Das war so der Hintergrund von Redbeard's Revenge. Also natürlich hatten wir noch Teile über, die wir noch nicht verwendet hatten. Da gab es eben einen Vulkan-Level. Wie man auf der Insel sieht, gibt es dort einen Vulkan, und der Dschungel-Level, da gab es auch eine Demo-Version mal, die im Umlauf war. Da hatten wir auch schon Grafiken und alles. Also da hätte man durchaus noch etwas machen können. Aber dass ich das dorthin geschrieben hatte, war wirklich der Grund, dass ich den Segen mit Starbite dort aufrechterhalten wollte, um an das Geld zu bekommen, das sie mir schulden.
Und jemals darüber nachgedacht, ob es das nochmal geben könnte?
Never say never. Aber ich glaube, was mich mehr reizt, ist ein Remake von Traps and Treasures auf dem C64, weil C64 ist momentan meine Plattform, meine favorisierte Plattform, mit einem Scrolling in alle Richtungen. Das ist eine technische Herausforderung. Das könnte ich mir vorstellen. Also ein kleines Traps and Treasures auf dem C64 würde mir noch gefallen. Aber die Namensrechte habe ich nicht. Die habe ich abgegeben, Starbyte. Das ging auch im Rahmen dieser Anwaltsverhandlungen, dass sie gesagt haben, sie zahlen mich nur aus, wenn ich ihnen die kompletten Rechte übergebe. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich wollte wirklich nichts mehr mit dem Spiel zu tun haben. Ich wollte es einfach fertig machen.
Okay, aber dann dürfte es ja wahrscheinlich Redbeard's Revenge heißen.
Starbyte's Revenge.
Oder so, genau. Ja, du hast ja eben schon so ein bisschen erzählt von der Situation mit Starbyte damals. Und du hattest die Story zur Entstehung und Veröffentlichung von Traps and Treasures mal auf deiner Website abgebildet, wo du die Story relativ detailliert erzählt hast, die ja auch wirklich interessant, spannend, komisch und tragisch ein bisschen ist, so wie ich es vorhin schon angedeutet hatte. Die Seite gibt es in der Form nicht mehr aktuell?
Also der Grund liegt nicht, dass ich das herunternehmen musste oder so. Das war rein, weil ich die Seite auf einem Provider hatte, der mich über die Zeit zu viel gekostet hatte.
Ah, okay.
Und dann wollte ich es auf einen anderen Provider verschieben, habe es aber dann nie wieder aufgeschaltet. Also ich habe die Seiten noch. Ich könnte die Seite sofort wieder aktivieren, aber im Moment hatte ich andere Prioritäten, sagen wir mal so. Das ist schon die Geschichte, die hatte ich relativ früh schon aufgeschrieben, weil es mich dort sehr bewegt hatte, was da alles gelaufen ist. Und das Spannende ist, im Nachhinein, eben mit dem Internet, kommt man, dass da ganz viele andere auch die gleiche Geschichte hatten.
Ja.
Also die entweder für Starbuck gearbeitet haben oder die für andere Firmen Spiele entwickelt haben. Ich denke, das war einfach der Zeitgeist, wie man als Publisher mit Entwicklern umgeht.
Die Geschichte ist ja mitunter auch so ein bisschen ungewöhnlich. Da ging es auch um eine Weihnachtsfeier, auf der du zufällig gelandet bist, glaube ich, von Starbyte, war das so, in Bochum?
Also ich bin mit den Kollegen, die schon für Starbyte Spiele konvertiert haben auf den Amiga, also die Schweizer Gruppe hier, die hat sehr viele Spiele, Rings of Medusa zum Beispiel, oder andere Spiele, die auf dem PC entwickelt wurden, haben sie auf den Amiga portiert. Die waren schon an vielleicht einer, zwei anderen Weihnachtsfeiern und da ich eben diese Demo von Traps and Treasures vorbereitet hatte, durfte ich mit an diese Weihnachtsfeier. Und ja, das war wirklich legendär. November 1990 war das. Und es hat geschneit. Und es war Nacht. Und dann kam diese Feier und dann hat man getrunken. Und dann hat man ein kurzes Zeitfenster, wo man sagte, hey, der Kollege hier, den wir mitgebracht haben, der hat so eine Demo gemacht. Dann Piraten, wollt ihr euch das kurz ansehen? Und dann sind wir weg von der Party in das Büro von Starbyte und dann habe ich das gezeigt und wahrscheinlich eben auch ein bisschen im angetrunkenen Zustand hat man sich dann gesagt, ja doch, das wollen wir, das nehmen wir, das wäre cool. Haben einen Vertrag aus der Schublade gezückt, so einen vorbereiteten Vertrag, musste nur noch der Name eingesetzt werden. Es war wirklich so ein Standardvertrag. Und dann ging es um die Verhandlung, wie viel Geld würde man denn wollen als Entwickler. Und ich habe dort eine Zahl genannt und dann haben sie eine Zahl genannt und dann wurde man sich nicht einig. Und dann der Herr Kraft himself, Jürgen Kraft, er war einer der Geschäftsführer dort, hat dann zwei Würfel rausgezogen und gesagt, okay. Und das ist eben, das spiegelt sich dann auch in Traps and Treasures selber wieder.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, also jetzt, wo ich mir die Erinnerung habe, das war wirklich auch, hat damit zu tun. Ich habe gesagt, ja, denkt ihr grad oder ungrad aus, wenn es grad ist, dann kriegst du deine Summe, wenn es ungrad ist, dann kriegen wir unsere Summe und so. Und dann fielen die Würfel und das Glück war auf meiner Seite. Und das war natürlich ein totaler Flash. Also das kann ich jetzt gerade wieder spüren, diesen Moment dort. Also einfach aus dem Nix gingst du mit einer, ja, mit der Idee, es wird ein Spiel von dir veröffentlicht durch Starbyte und du verdienst Geld damit und ja, ich war schon über 20, so. Aber für mich war das wirklich etwas komplett Verrücktes. Mhm. Ja. Ich glaube, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil das so ein toller Moment war dort, ja.
Und dann hast du die Demo ja dabei gehabt und daraufhin ja auch zugesichert, das Spiel abzuschließen, ne?
Ja, also der kritische Punkt war, dass es in dem Vertrag stand, nach 8 Monaten muss das Spiel fertig sein. Mhm. Und das hatte ich natürlich nicht geschafft.
Weil du so viele Ideen hattest.
Ja, weil ich fand, hey, da kann man noch viel mehr rausholen. Und das war eben auch so spannend, weil der Commodore 64, das war für mich, der war nicht wegzukriegen. Mhm. Also 1990 war der ja auch noch eigentlich im Business.
Ja.
Und für mich gab es nicht irgendwie ein Damoklesschwert, das da hieß, Commodore wird es nicht mehr geben, also oder Commodore Amiga wird es nicht mehr geben. Das war ein Computer, der wurde geboren, der bleibt auf ewig.
Ja.
Also warum muss man sich da an diese Zeiten halten, mehr oder weniger? Also vor allem, es geht darum, ein Werk abzuliefern, das die Leute umhaut. Also das war so meine Vorstellung. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen naiv, muss man sagen, was eben Verträge angeht, habe ich da einfach mehr Zeit mir genommen, um das Spiel fertig zu machen. Und irgendwann kam da halt der Hammer von Starbyte. Die haben mir einen netten Brief geschrieben, um zu sagen, dass ich innerhalb von einem Monat, glaube ich, oder bis Ende des Jahres das Spiel abliefern muss. Das war noch in keinster Weise fertig zu dem Zeitpunkt. Das wussten die auch. Also aus heutiger Sicht war das Säbelrasseln sicher. Aber sie wollten mich verklagen auf 200.000 D-Mark.
Oha.
Und ich habe kein Geld gesehen bis dahin. Ich habe alles gegeben, viel Liebe in das Spiel gesteckt. Und das war auch rund um Weihnachten 91 war das vielleicht.
Mhm.
Ja. Und das war wirklich schlimm für mich, ja.
Ja, ich kann mir das schon vorstellen, wenn man da so als junger, enthusiastischer Entwickler sitzt und viele Ideen hat, dann hat man ja auch so seinen eigenen Anspruch. Und wenn es dann niemanden gibt, also heute wäre das dann der Projektmanager oder so, der Project Owner, der einen einfängt und ein bisschen an die Hand nimmt und auch sagt, hey, alles gut, Ideenschublade, ne? Vielleicht in den zweiten Teil oder so, der einen dann einfach auch ein bisschen sagt, ey, Budget, Zeit und so, guck mal ein bisschen. Woher soll man es auch wissen, ne? Also
es gab es auch, ich meine, wir haben danach Gespräche geführt. Ich meine, ich war da natürlich in einer schlechten Situation, weil der Vertrag war klar. Und dann kam es aber auch, dass ein Produktmanager von Starbyte, der wurde irgendwann mal eingestellt bei Starbyte, der hatte dann eigentlich diese Rolle von Good Cop eingenommen. Mhm. Also der kam da und sagt, hey Leute, schau, ich teste das für dich und ich helfe dir, das weiterzumachen. Und da hat die Stimmung wieder zum Guten gekippt.
Ja.
Ja. Da hatten sie vielleicht auch gerade ein Hoch Starbyte mit anderen Spielen. Da war es nicht mehr so schlimm, dass Japs & Thrashers noch nicht veröffentlicht werden konnte.
Mhm.
Aber man merkt halt einfach, wenn man sich jetzt im Nachhinein anschaut, die Geschichte von Starbyte, ja, sobald es um Geld geht und ihnen ging es ja dann nicht mehr gut, also die Firma ging ja pleite und dann wurde sie wiedergeboren.
Mhm.
Da ja kann man dann nicht einfach auf ewig warten. Also ich habe schon auch Verständnis aus Publisher-Sicht, wie das abgelaufen ist. Und also ich meine, ich habe meine Lehren gezogen, ich habe die Erfahrung gemacht und ich habe, denke ich, Durchhaltewillen durch das auch erst gelernt. Also etwas zu Ende bringen. Und das hat mir im späteren Beruf natürlich dann sehr geholfen, dass man einfach wusste, auch wenn es schwierig wird, man bringt etwas fertig.
Und war es dann auch tatsächlich so, dass du das Spiel, nachdem es dann veröffentlicht wurde, oder du von der Veröffentlichung erst erfahren hast, mehr oder weniger zufällig, als das Spiel in den Läden war?
Ja, also es ging ja zum Master, zum Gold Master hin. Das heißt, die Diskette, die dann dupliziert werden sollte, die schickt man ein und dann wird das abgenommen. Und ich hatte, weil ich das Geld noch nicht bekommen hatte, hatte ich diesem Spiel den Titelscreen im Spiel, hatte ich modifiziert, also quer drüber Demo einfach zum sagen, das ist jetzt das finale Muster, testet das nochmal, schaut mal, wie das, ob das gut kommt, und dann eben warte ich auf das Geld und dann schicke ich die finale Version.
Ja.
Nun hatten sie dann dieses Muster, dieses finale Muster quasi, haben sie genommen und das Titelbild durch ein älteres, wo das nicht drauf war, ersetzt und dann so in die Läden gebracht, ohne mich auszuzahlen, und dann stand ich dann einfach da.
Na.
Nicht wissend, wie soll es jetzt weitergehen, sehe ich überhaupt jemals etwas Geld oder nicht. Das war ziemlich bitter. Und ich habe mir dann einen Anwalt genommen und habe dann auch sehr viel Geld dort liegen lassen. Und dann kam man zu dieser Einigung, also eben sie ja sagten, ja, sie hätten so viel Geld verloren, indem dass ich das verzögert habe.
Mhm.
Und ja, dann habe ich ihnen, wie gesagt, die gesamten Rechte überschrieben. Drum, ich kann jetzt auch kein neues Spiel machen unter dem Namen Traps and Treasures. Das liegt jetzt an diesem, wahrscheinlich war es der dritte Vertrag, den wir miteinander gemacht hatten, aber das war dann schlussendlich das Fazit.
Ja.
Leider.
Das heißt, der Titelbildschirm in dem Spiel, was man heute so kennt, ist gar nicht die ursprüngliche Version, die mal angedacht gewesen ist?
Doch, es war wirklich einfach die Final Master, die ich eingeschickt hatte. Dort hatte ich einen Text darüber geschrieben, dass sie das nicht so eins zu eins verwenden konnten, die Diskette. Aber war zu kurz gedacht.
Weißt du noch, für wie viel Geld das Spiel damals in den Läden verkauft wurde?
Müsste ich auf der Verpackung schauen. Nee, ich weiß es nicht mehr, aber wahrscheinlich so um die 69 D-Mark.
Ich sammel ja Amiga-Spiele, Bigboxen, Verpackungen und schau auch immer mal wieder. Und klar, Traps and Treasures ist so ein Spiel, das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Und mittlerweile 300 € kannst du da ungefähr für bezahlen, wenn du es bei eBay überhaupt irgendwo findest. Also das ist schon echt eine Seltenheit, das mal irgendwo zu sehen. Und ja, dann möchten die Menschen dafür auch gerne 300 € oder mehr, glaube ich sogar, dafür haben. Das ist wirklich verrückt.
Ja, ist wirklich schade, weil ich hätte auch gern mehr davon. Ich war ja noch beteiligt, also in dem Urvertrag, den ich hatte, war ich noch beteiligt an so und so vielen Verkäufen. Das konnte ich natürlich auch nie nachweisen oder dass sie jetzt genug verkauft hätten, dass ich etwas bekommen hätte.
Ja.
Also auch dieses Vertragskonzept, denke ich, hat nicht vielen geholfen.
Ja.
Beteiligung. Das ist so schwierig zu beweisen, dass du, also da müsstest du vorbei und die Bücher anschauen mit deinem Anwalt, aber
ja, ja.
Konnte ich mir natürlich nicht leisten aus der Schweiz. Also es gibt noch sehr, sehr viele interessantere Geschichten als meine, was das betrifft. Also die Kollegen, die auch in der Schweiz für Starbite gearbeitet haben, das ist wirklich sehr, sehr spannend, was da alles passiert ist.
Vielleicht Geschichten für eine andere Folge. Das Spiel war erfolgreich, sehr erfolgreich. Wir haben es vorhin schon kurz angedeutet, oder du hast es angedeutet, kam ja in der Presse sehr gut weg, hat einen Award abgesahnt, und grundsätzlich, wenn man sich so die Bewertungen in den damaligen Magazinen so anschaut, dann fallen die eigentlich alle ziemlich gut aus. Die schlechteste, ich habe mir ein paar angeguckt, die lag hier immer noch bei 71%. Die gab es in der Powerplay in der Ausgabe 793 von Christian von Duisburg, und der sprach hier von einem Mix aus Fire and Ice und Rick Dangerous und hebt hier auch die Mischung aus Jump'n'Run und den Rätseln hervor. Und ja, also gibt schlechtere Vergleiche als diese beiden Spiele. Und spannender sind ja aber die Wertungen aus Amiga-exklusiven Heften. Da gab es Amiga Joker, ebenfalls in der Ausgabe 793, ganze 80%. Da hat sich Carsten Borgemeier das Spiel vorgenommen und hebt hier eine Buddel rum auf die Bochumer Programmierpiraten. Naja, also da hat er wahrscheinlich eher die Kollegen von Starbite gemeint. Und in der Amiga Games 893 hat dann Michael Erlewein sogar 82% vergeben, der zwar zugibt, dass das Spiel in Sachen Grafik und Sound kein Fall fürs Guinness-Buch der Rekorde wäre, durch die gute Zugänglichkeit und das sehr gelungene Gameplay aber insgesamt angetan war. Das sieht Hans Ippisch auch ganz ähnlich. Der findet nämlich, dass es ganz schnuckelig aussieht, was Starbite hier auf die Beine gestellt hat, vergleicht Traps and Treasures mit BC Kit und ist der Meinung, dass das Spiel durch solide Qualität sein Geld wert sei. Na gut. Ja, hier kommt der Autor natürlich ein bisschen zu kurz. Hier ist immer von Starbite und den Kollegen aus Bochum die Rede. Aber gut, ich denke, das ist hier keine böse Absicht.
Wir waren sicher ein Außenpost von Starbite. So viele Spiele, ja, wie unser Team für Starbite konvertiert hat fast oder entwickelt hat.
War ja auch ohnehin eher selten, dass Autoren wirklich oder einzelne Personen namentlich genannt wurden in dem Zusammenhang. Ne?
Mhm.
Tja, und normalerweise geben wir zum Ende auch immer noch ein kurzes persönliches Fazit ab, wenn uns das Spiel so gefallen hat und wie unsere Bewertung aussehen würde. Du als Autor und Programmierer bist hier in einer besonderen Rolle. Von daher würde mich interessieren, wie du nach all den Jahren auf das Spiel blickst, so ganz objektiv. Was du anders machen würdest, hast ja schon so ein paar Sachen durchklingen lassen. Aber du kannst natürlich auch eine Bewertung abgeben. Wie würde dein Urteil ausfallen?
Also ich war sehr stolz, das Spiel vor allem zu Ende geführt zu haben. Und ich finde auch, der Pixelstil war immer ein Stil, den ich sehr mag. In den 90er Jahren kamen ja mit PlayStation etc., PC, kamen diese Vektorgrafiken, also die 3D-Engines, die da natürlich die Oberhand gewannen. Und die ersten Spiele, die waren auch sehr, sagen wir, gewöhnungsbedürftig.
Das war einfach die Zeit, wo diese Technologie noch in den Kinderschuhen steckte. Ne? Die Zeit, von der wir hier sprechen, 93, da war ja die Pixel-Grafik auf einem Peak. Also viel mehr war da ja gar nicht rauszuholen. Deswegen sieht auch, finde ich zumindest, vieles aus dieser Zeit einfach wunderbar aus und kann sich heute auch noch sehen lassen. Als dann aber die Polygonen und Vektoren einzogen, da steckte das ja noch wirklich sehr in den Kinderschuhen. Und aus heutiger Sicht ist das ja kaum zu ertragen. Also wenn man sich da so einen Virtua Fighter oder sowas anschaut, das sieht ja schon einfach nicht gut aus, ne?
Genau, also das ist auch meine Meinung. Und also viele Leute haben sich ja dann von Pixelgrafiken abgewendet. Für mich war das immer noch, ich wollte immer noch mehr Plattformer, und die kamen dann einfach nicht mehr. Eben, die wurden 3D-mäßig aufgemacht, was am Schluss ja gut umgesetzt wurde, aber ich dachte wirklich, da geht was verloren, die Pixelgrafik. Dass die jetzt wieder einfach in der heutigen Zeit so geschätzt wird, da bin ich echt überrascht oder auch froh. Also ja, ich finde das auch ein toller Stil und kann auch glücklich sein, dass Drafts and Threshers auch deshalb immer noch oder nicht vergessen wird. Was würde ich mir geben? Ich glaube, zwischen 70% und 80% finde ich voll fair. Es ist etwas Besonderes und man muss halt das Auge dafür haben, diese Sachen zu sehen, sage ich mal so. Ja, etwas für Feinschmecker.
Ja, genau. Ja, das klingt ganz gut, das stimmt. Ja, ich würde mich da auch grundsätzlich diesem Urteil der Presse, was wir gerade gehört haben, anschließen. Ich finde, das Spiel ist ein tolles Spiel mit sehr viel Potenzial, und für mich als Plattformer-Fan ist hier natürlich dieser Genre-Mix, den wir jetzt schon ein paar Mal betont haben, ne? So dieses Plattformer-Jump'n'Run mit Rätseln, dieses Metroidvania-artige, sehr interessant, mag ich total gerne. Und genau das könnte aber auch so ein ganz kleiner Kritikpunkt sein, wenn man will, unterm Strich. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es stecken halt wirklich viele Ideen drin, und das alles funktioniert auch gut und ist schlüssig umgesetzt und macht am Ende auch den Charme dieses Spiels so ein bisschen aus, weil man, finde ich, hier auch eine Handschrift eines Autoren wiedererkennt. Aber man muss hier auch erstmal explorieren, das haben wir auch festgestellt, und das kann einen schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überfordern vielleicht. Auf der anderen Seite, ne, wie gesagt, ist das auch genau das, was es so abwechslungsreich macht und ja, zeigt, wie viel Liebe zum Detail und Kreativität hier mit eingeflossen sind. Übrigens richtig toll, das haben wir noch nicht erwähnt, ist der Idle State. Wenn man eine Weile nichts tut, dann klopft der Jeremy ungeduldig von innen gegen den Monitor. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, könnte das auch etwas sein, was aus Castle of Illusion kommt, oder?
Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, wo es darum ging, Little Computer People. Wo der Protagonist auch gegen die Scheibe klopft, wenn man ihn länger nicht füttert. Ich meine, das habe ich dort auch gespielt. Kann auch sein, dass es von dort schon kam.
Ich komme auch nur drauf, weil wir das Spiel ein paar Mal erwähnt haben und weil wir in unserer Besprechung zu Castle of Illusion auch eine Weile über den Idle State von Mickey Mouse gesprochen habe. Ich kriege aber gerade nicht mehr zusammen, wie der genau aussah. Deswegen dachte ich, vielleicht kommt es auch von da.
Ich müsste auch ein Let's Play anschauen, ob es vielleicht doch auch von dort inspiriert war.
Oder hör dir unseren Podcast an.
Ich verpasse keinen.
Oh, das ist gut. Ja, und all das plus meine sehr rosarote Brille, die ich ein paar Mal betont habe, die ich immer aufhabe, wenn ich das Spiel starte und natürlich dabei an meine Urlaubsfahrt nach Kärnten denke, macht das Spiel für mich natürlich zu einem meiner Lieblingsspiele. Insofern, ja, vielen Dank, Roman, für die Zeit, die du dir genommen hast und für die vielen interessanten Informationen und Anekdoten. Dankeschön.
Ja, dir ganz herzlichen Dank für das nette Interview und ich bin natürlich total happy, dass so jemand wie du sich mit einem so alten Spiel noch auseinandersetzt und wirklich auch spezielle Erinnerungen an das Spiel hat. Sehr berührend, vielen Dank.
Das macht's ja am Ende auch irgendwie aus. Man kann es auch gar nicht mal so richtig trennen, finde ich. Ist es jetzt das Spiel wirklich, die Mechanik, das Gameplay, was einen fasziniert oder sind es Erinnerungen, Anekdoten, Nostalgiegefühle an eine Zeit, die man damit verknüpft, weil man es zu der Zeit zum ersten Mal oder oft gespielt hat. Aber am Ende ist es ja auch egal. Irgendwie hat es das Spiel geschafft, einen zu berühren. Und das ist ja die Hauptsache. Eine letzte Frage hätte ich noch. Das darf natürlich nicht fehlen. Und das muss man sich sonst wieder um die Ohren hauen lassen von den Zuhörern. Die interessiert natürlich auch, was Roman Werner heutzutage noch so macht. Du hast es ja schon ein bisschen durchblicken lassen. Die C64 spielt eine große Rolle in deinem Schaffen heutzutage. Und auch die Musik, wie ich weiß, spielt eine Rolle. Ich habe gehört, dass du mit dem Ben von den Nerdwelten auch zu tun hattest.
Ganz genau, ja. Ich finde es der Ben, der hat einen total guten Stil, was die Sounds angeht. Und ich möchte bei meinen Spielen, also eben, ich entwickle jetzt weiterhin oder immer noch, jetzt auf dem Commodore 64 und habe vor kurzem ja das Spiel Timo's Castle released und in einer Big Box sogar veröffentlichen lassen. Ach, cool. Das ist total das beste Gefühl, das ein Entwickler haben kann.
Das glaube ich, ja.
Und aber zuvor hatte ich schon ein anderes Spiel mit ihm gemacht, mit Ben, also das Bill & Ted's Excellent Game Boy Adventure, die Umsetzung davon. Mhm. Das war eigentlich so der erste Kontakt mit Ben und das war total gute Erfahrung und er hat wirklich genau das so umgesetzt, was ich mir wünschte und seitdem nennen wir uns Pixelbrei Games.
Ah.
Das ist so das Motto hinter uns, also eigentlich zählen da eben nicht die Pixel, sondern das Audio. Also ich versuche, wenn ich mit dem Band zusammenzuarbeiten, immer, dass etwas Spezielles mit der Musik passiert, weil eben die Musik die Emotionen bringt.
Ja.
Und mit ihm erhoffe ich mir eben, dass man solchen Spielen dann mehr Gefühl oder mehr Atmosphäre geben kann, weil ich allein, ich kann auch ein bisschen Musik machen, aber nicht so natürlich, dass ich jetzt wirklich innerhalb von 3 Monaten ein Spiel komplett mit Musik, mit Grafik und mit der Programmierung übernehmen könnte. Ja. Und das ist für mich ein anderer Teil. Ich möchte eigentlich, wenn ich ein Spiel mache, nicht länger als 3 Monaten dran arbeiten.
Ja.
Weil irgendwann, das ist auch die Erfahrung, irgendwann hat man genug und dann ist es nur noch Krampf.
Ja, und wenn sich sowas dann organisch ergibt, hast du ja vorhin so genannt, glaube ich, dann ist das doch wunderbar, was da so herauskommen kann. Ich kenne die Stücke vom Ben unter dem Namen Nordisch Sound, macht er, glaube ich, oder ja, veröffentlicht er seine Sachen. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Also wenn man auf C64 Sound, auf SID-Chip-Musik steht, ganz wunderbare Sachen dabei.
Er macht vor allem Covermusik von bekannten Stücken, sei es andere Videospielen oder Popstücken, Popmusik oder 80er, 90er Jahre Lieder. Und das ist jedes Mal ein Genuss, diese zu hören. Ja, ja, kann ich empfehlen.
Total gut. Liebe Grüße an der Stelle. Und ich finde ja immer, auch wenn es Musik ist und keine Grafik, man hört der Musik die Pixel doch irgendwie an. Also man, es gibt Stücke, da hört man tatsächlich auch jeden Pixel. Aber auch apropos Musik, das hattest du mir im Vorfeld erzählt, von den wenigen Stücken aus Traps and Treasures gibt es eine orchestrale klassische Version auf Soundcloud zu hören, ne?
Mhm. Ja, also mein Kollege, den ich schon einige Male erwähnt habe, Rudi Hugentobler, er ist eigentlich nicht von Beruf, aber von Berufung vielleicht, Musiker, und er hat ganz viele Synthesizer bei sich zu Hause, mittlerweile natürlich eine Workstation komplett auf einem PC. Aber er hat die Musik beigetragen zu Traps and Treasures, und er hat dann auch zwei Stücke von Traps and Treasures in einer orchestralen Version veröffentlicht auf SoundCloud. So, das ist zum einen die Unterwassermusik und zum anderen auch die Titelmusik von Traps and Treasures. Und ich finde, die ist absolut gelungen, und die sollte man auch mal reinhören.
Verlinke ich auch mal in den Shownotes. Ich habe es mir angehört, mich tatsächlich auch gefragt, ist das wirklich mit einem Orchester eingespielt oder ist das digital umgesetzt?
Nein, das ist natürlich sein Sound Library, aber ja. Es ist wirklich, er hat gute Quellen dafür.
Wirklich beeindruckend. Und gerne, wer mal reinhören möchte, dann parallel auch den originalen Sound sich anhören, um mal so den Vergleich zu haben. Ich finde gerade das Unterwasserthema ist total gut gelungen. Mhm. Gut, ich glaube, dann haben wir es mal wieder. Roman, nochmals vielen Dank, dass du hier warst.
Prima, vielen Dank dir und alles Gute auch weiterhin.
Dankeschön. Dann bleibt uns nicht mehr so viel übrig, als auch unseren Hörern zu danken, dass sie es so lange durchgehalten haben, und vielleicht konnten wir sie auch begeistern, mal einen Blick auf Traps and Treasures zu werfen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcasts, oder schreibt uns einen netten Kommentar auf www.ewiggestern.de. Und wenn es euch so richtig, richtig, richtig gut gefallen hat, dann dürft ihr uns auch unterstützen, und zwar auf Steady zum Beispiel. Da könnt ihr für ein paar Euros uns das Leben ein kleines bisschen einfacher machen. Ihr könnt uns aber auch auf Ko-fi einen digitalen Kaffee spendieren, wenn ihr mögt. In diesem Sinne, Roman, nochmals danke und bleibt am Drücker. Ciao.
Adieu.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.